Gut, dann können wir jetzt loslegen.
Dann können wir jetzt loslegen. Na okay. Gut. Na gut.
Ja, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Buch, was wir gemeinsam gelesen haben?
Ja, mal so zur Abwechslung, mal was ganz anderes.
Ist jetzt schon eine Weile her bei mir, aber
ja, bei mir auch.
Ich kann mich erinnern, dass ich da sehr dran geblieben bin. Nullerjahre von Hendrik Bolz.
Genau.
Der Untertitel heißt Jugend in blühenden Landschaften.
Wie fandest du es?
Ich fand es echt ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja.
Also ich habe mir auch diese Fragen gestellt, die man sich dann immer fragt, wie authentisch ist das? Ist das ein Roman? Ist das autofiktionales Schreiben? Und es steht ja kein Roman drauf.
Ein paar Fragen kann ich dir beantworten, weil ich, also falls du das beantwortet haben möchtest, weil ich zufälligerweise, ich bin über ein Interview mit dem zu dem Buch gekommen, der ist irgendwie mal in Titel Thesen Temperamente, Aspekte oder so aufgetreten.
Also davon. In dem Vorspruch sagt er, es ist alles so passiert, nur hat das ein bisschen verändert, dass die Personen nicht so identifizierbar sind.
Ja, genau. Und genau, also ich würde sagen, es ist autofiktionales Schreiben,
ja,
wenn man das kategorisieren will. Das
ist also eine Fiktion.
Naja, also ich finde, man merkt, wenn man es liest, finde ich, merkt man, wo so kleinere Brüche sind, wo es jetzt, ich will nicht sagen, inkonsistent wird, aber wo man schon merkt, dass er ganz viel weglässt, glaube ich einfach.
Eine Sache kann man sagen, also gut, bevor wir das sagen, was ist es, ist sozusagen die Beschreibung einer Jugend in Stralsund.
Genau, an den Rändern von Stralsund.
In diesem Plattenbauviertel, genau.
Plattenbauviertel, genau. Und das eben in den Nullerjahren. Nicht, wie man denken könnte, irgendwie
in den 90ern,
sondern tatsächlich 10 Jahre später. Und das ist, glaube ich, das, was mich so als erstes erschüttert hätte. Ich dachte so, oh, okay, das erklärt einiges, aber ganz schön krass, dass das da immer noch so eine Filterbubble war, wo sich einfach wenig verändert hat von diesem, sage ich mal, systemischer Verrohung, die da zumindest nach seinen Angaben in der Erziehung quasi gepflegt wurde.
Ja, also ich war ehrlich gesagt schockiert darüber, weil es ja so zeigte, was für eine Verschwendung an Energie und Lebenskraft und warum hat man diese Leute da so abgekoppelt und abgehängt vom normalen Leben, dass sie nichts anderes als Gewalt und Drogen kennengelernt haben, schon so jung. Ja,
naja.
Die waren ja nicht alle auf den Kopf gefallen. Man hätte doch was, und Computerspiele war auch wichtig, man hätte doch was Vernünftiges mit denen machen können.
Was heißt mit denen machen? Das klingt ja so, als wären die so eine Verfügungsmasse, wo der Staat eingreifen muss. Das war ja gerade das Problem, dass der Staat sich zurückgezogen hat.
Hätte er vielleicht tun sollen.
Ja, das oder man hätte die Leute halt nicht komplett sich selbst überlassen sollen. Also die sind ja in so eine Art politisches Vakuum reingefallen, hat man das Gefühl. Ne? Das sagt er ja, beschreibt er ja auch, dass ein paar Kilometer weiter halt an der Ostsee die Berliner und ausländische Gäste irgendwie so diese eben blühenden Landschaften vorgeführt bekommen, ne? Mit redgedeckten Häusern und Ostseescholle und da in der Plattenbausiedlung in Stralsund, da kifft man und raucht Crack und verprügelt sich, weil man nichts Besseres zu tun hat.
Ja, irgendwie. Man erwartet das dort gar nicht. Also ich kenne Stralsund tatsächlich so ganz anders, so ganz pittoresk, wo man auch früher, gut vor 20 Jahren, es war nicht alles ohne Probleme, aber dass da so ein Satellit, ein echtes, ich habe es mir auch mal auf dem Stadtplan angeguckt, das ist eine richtige Satellitenstadt. Also es gibt die Stralsund und dann kommt eine Weile nichts und es ist auch nicht groß, aber dann ist das ist für sich abgeschlossen, dieses Neubauviertel.
Ah ja, okay. Ja, das habe ich nicht gemacht. Aber ich erinnere mich noch, als wir das erste Mal nach Rügen gefahren sind, das war 96 vielleicht. Und da haben wir auch Boxenstopp in Stralsund gemacht und die Innenstadt war völlig zerfallen, verlassen, ruinöse Häuser, alles zugenagelt. Leerstehende Geschäfte und du hast das Gefühl gehabt, also die Stadt war weitgehend aufgegeben im Zentrum, wie viele von diesen ehemaligen Hansestädten. Also ich erinnere mich, dass jetzt nicht Schwerin, sondern wie heißt die andere, weiter Richtung Lübeck.
Wismar.
Wismar, genau. Ja, Wismar war auch komplett aufgegeben. Das war komplett aufgegeben. Und das beschreibt er auch in einem Buch irgendwie, dass es halt in der Innenstadt auch nicht so viel besser aussah. Aber es gab so einzelne Stadtviertel, wo sich halt so eine bürgerliche Neulinke, sag ich mal, etabliert hat. Und das fand ich zum Beispiel auch super interessant, dass er sagt, links sein war halt keine Option. Ne? Mhm. Links sein war der kaputte Staat. Mhm. Also konnte man aus Opposition eigentlich nur rechts sein.
Ja.
Na, also was da, also dass man erstmal diese Logik begreift, ne? Ja. Wie das Coolsein halt Rechtssein hieß.
Ja, ja, das habe ich also theoretisch schon vorher gehört, aber das wurde einem richtig plastisch vorgeführt, dass ja, es nur so geht. Ja. Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, ne, also der Hendrik Bolz, der ist Sänger von einer Links-Rap-Gruppe, ja, ja. Ne? Also er nennt sich Testo, weil ich auch einen ziemlich geilen Namen finde. Mhm. Und die Formation heißt Zugezogen Maskulin.
Ach ja, genau. Das ist ja.
Genau. Und der ist halt auch schon am Brandenburger Tor aufgetreten. Also ist jetzt nicht irgendwie so eine Nischengruppe, sondern der ist, glaube ich, ziemlich präsent in dieser Deutsch-Rap-Szene. Und er beschreibt halt so ein bisschen, also die Ausgangslage von dem Buch ist ja, wie er nach Berlin kommt zum Studieren. Also der war offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Und diese kompletten Drogen und immer wieder auf die Fresse kriegen, haben sein IQ offensichtlich auch nicht deutlich geschmälert. Also
ja, es wurde ja auch immer gesagt, er hat sich ja ein bisschen dumm gestellt, weil man hatte kein Einser-Abitur, war ein Mädchen-Abitur in seinem Umfeld. Genau. Es wurde von ihm erwartet, zumindest Zweien und Dreien zu haben, jedenfalls keine Einsen. Ja.
Genau.
Es gibt eine Sache, die er auslässt, und das sind seine Eltern, und ich glaube, das ist der Schlüssel.
Genau. Ich glaube halt auch, er muss ein ziemlich gutes Elternhaus gehabt haben, was ihn aufgefangen hat. Und das ist halt, also ich glaube, er lässt halt alles aus, was positiv war und was ihn dann doch irgendwie zu einem Gast in dieser Szene gemacht hat. Das ist
ein bisschen schade, ne? Und es gibt einen irgendwann so einen Punkt, wo er sagt, naja, ich habe dann eigentlich da gar nicht mehr gewohnt, bin aber da immer noch gewesen wegen meinen Kumpels. Das heißt, er ist dann wahrscheinlich, vermute ich mal, mit seinen Eltern rausgezogen. Also raus aus diesem
Ghetto irgendwie.
Aus dem Ghetto, Und war natürlich im Kopf immer noch drin, aber das ist natürlich ganz andere Voraussetzungen.
Genau, genau. Und dass du halt eben mal in Berlin studierst, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Das machst du ja nicht. Also wenn du aus dem Milieu kommst, was er da beschreibt, nämlich wirklich Talsohle des Lebens, so, dann kommst du ja nicht auf die Idee, eben mal in Berlin zu studieren, außer du hast vielleicht noch Lehrer, und das kommt sicherlich auch dazu, die dich fördern, ne, und sagen, hey, schmeiß dein Leben nicht weg, mach irgendwas anderes mit. Genau, und er beschreibt dann halt auch, wie er in Berlin halt zuerst halt so solariumsgebräunt, ne, und mit seinem Lone-Style-Shirt und entsprechendem Haarschnitt da halt mit den ganzen Zehlendorfer Kiddies zusammensitzt an der FU und sich halt vorkommt, also das kennen wir gerade vom Mars.
Ja.
Und glaube ich, da erst mal wieder sieht, was er, glaube ich, früher halt auch schon immer gefühlt hat, dass diese vermeintlichen Scheißzecken in Wirklichkeit eigentlich die eigentlich cooleren Leute sind, die halt eine tolerante, freundlichen Umgang miteinander pflegen und dass das halt nicht ein Zeichen von Schwäche ist, sondern eigentlich von Stärke.
Ja, man fragt sich aber, ob seine Freunde auch den Weg da rausgefunden haben aus dieser, ja, aus diesem Stumpfsinn eigentlich auch da. Ne?
Ja, offensichtlich nicht so richtig, ne? Weil er beschreibt ja, dass er am Schluss halt zu diesem, es ist Geburtstag, eine Hochzeit, ne? Ne? Von diesem Freund fährt und dass er zumindest auf die gleiche Dumpfheit wieder trifft, ne? Also dass sie alle, jetzt vielleicht nicht im rechtsradikalen Milieu, aber zumindest in so einer piefigen Kleinbürgerlichkeit mit so einer nicht ausgesprochenen rechten Grundgesinnung hängen geblieben sind.
Und er trifft ja seine Freunde und dann gibt's auch nochmal eine Schlägerei, ne, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das, er sagt auch, das wird toll, mal wieder so richtig zuschlagen und so. Das fand ich eigentlich ein positive Sache an dem Buch, dass er nicht total geläutert ist, sondern das immer noch in sich trägt. Also Drogen,
er sagt, dass er sich an dem Punkt an nichts mehr erinnert.
Ah, okay, gut.
Glaube ich. Und das finde ich auch ehrlich irgendwie, weil ich kenne das von Freunden von mir, die auch eine, sage ich mal, schwierige Kindheit und Jugend hatten, dass es bei denen so eine ganz tief empfundene Solidarität zu diesem Freundeskreis gibt und die das Gefühl immer hätten, als ob sie die verraten würden, wenn sie da nicht ab und zu hinfahren und sagen, hey, ein Teil von mir gehört hier noch her.
Also,
und dass da schon eine ganz starke Verankerung ist. Einfach in diesem, wir haben so viel Scheiße zusammengefressen, muss man sagen. Das lässt man, das wäre wirklich ein Verrat, das einfach zu negieren, sondern da muss man sich da vielleicht ab und zu mal einklinken und mit denen wieder fünf gerade sein lassen und dann kann man auch wieder weggehen. Aber so, man muss sich daran erinnern, dass man daherkommt. Ich finde das auch einen sympathischen Zug.
Stimmt. Mich erinnert das ein bisschen an, ich weiß nicht, Feine Sahne Fischfilet. Da gibt es doch diesen ganz dicken Sänger. Monchi heißt der, der auch eine Autobiografie veröffentlicht hat.
Kenn ich nur vom Hören sagen,
viele Parallelen, wo du auch denkst, als jemand im gut bürgerlichen Westdeutschland sozialisiert, ja gut, der ist jetzt zufällig links. aber von, also sagen wir mal, von der Gewalttätigkeit her, von diesen einfachen Denkstrukturen her, könnte der genauso recht sein oder war einfach, ja, die Leben hat lange genug in diesen Fanblocks oder so neben den Rechten gestanden. Da ist der Unterschied dann gar nicht so groß.
Aber sind das denn ähnlich wie bei einem Henrik Bolstein so, weil einfache Denkstrukturen, die werden ja teilweise auch so vor sich hergetragen, eben um so eine Art Street Credibility halt aufrechtzuerhalten, weil du halt jetzt nicht mit komplexen Dingen um die Ecke kommen kannst. Also du kannst ja nicht mit Tokotronic-Texten da jetzt irgendwie landen.
Bei ja, Feine Sahne Fischfilet ist nicht so kompliziert wie Tokotronic.
Nee, sicher nicht.
Das ist Hooligan-Musik, also ja, Fußball-Fan-Musik, okay. Halt links. So.
Ja.
Und da gibt es ja auch Filme, das von wie diese Fans Monchi vorneweg einen ganzen Bahnhof zerlegen in Stendal. Mhm. Und das ist, da sind in Gewalt gegen die Polizei oder gegen die andere Mannschaft. Da sind Rechte und Linke doch vereint gewesen und vielleicht auch bis heute. Da hat man dann einen gemeinsamen Nenner.
Selbst, zumindest in der radikalen äußersten Ausprägung.
Ja, Monchi selbst sagst, du kannst, wenn du hier lebst in MacPom, kannst du den Rechten nicht aus dem Weg gehen. Die sind überall, die sind neben dir im Fitnessstudio und so. Und diese Vorstellung, man könnte Abstand halten, das kannst du nur, wenn du aus Kreuzberg anrufst, kannst du dir das vorstellen. Aber dort ist es nicht so.
Tja. Ja, und ich, also, ja. Also mich hat das Buch sehr berührt.
Mhm. Ja, mich auch.
Muss ich sagen, irgendwie, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich mega authentisch.
Ja.
Das beschönigt Nex irgendwie, findet aber trotzdem so eine ganz eigene Sprache dafür.
Ja klar, das ist eben diese Jugendsprache. Ne?
Ja, aber ja. Die könnte ja auch, die wirkt ja manchmal auch künstlich oder aufgesetzt oder so.
Ja.
Und ich finde, er hat aber auch so eine eigene, ich finde, man merkt, dass er Rapper ist. Er hat so eine eigene Satzmelodie, die so eine ganz eigene Sprache, ganz
Poet
eigene Sprachrhythmus.
Ja,
genau. Und das macht das bis auf, ich glaube, ein oder zwei Kapitel, da bin ich so ein bisschen gestrauchelt, wo dann sehr viel so Zeitgeschichte mit reinkommt. Und das liest sich dann so ein bisschen wie so ein Aufsatz von so einem Siebtklässler.
Das ist halt auch, was ich, das hat mich gewundert, warum er das so macht. Also warum immer wieder so Ausflüge in die Zeitgeschichte kommen,
genau,
wo er so ein bisschen
das
erzählt,
dann,
was dann in der Bundesrepublik passiert ist oder was in Stralsund passiert ist.
Ja, ich glaube, er sagt es auch im Nachwort oder so, dass er das unbedingt historisch einordnen wollte, damit man da nicht ganz so drüber liest, sondern versteht, dass das politische Gründe hat, warum das so ist, wie es ist. Also, dass das nicht einfach jetzt irgendein blöder Slum austauschbar in irgendeiner Ecke der Welt sein kann, sondern dass es eine politische Verantwortung für diese Situation gibt, also ein Versprechen, was nicht eingehalten wurde.
Und genau, und da wird es einfach ein bisschen, ja, es ist eine Art politischer Essay, aber kein besonders interessanter, weil nochmal, also die Ansicht dann finde ich nicht so originell, die da sind. Und
es ist halt vor allen Dingen, man merkt auch stilistisch, passt das halt überhaupt nicht in den Rest rein.
Also hätte es ein anderer Autor reingeschrieben. Ja,
genau, Also wie gesagt, es ist so ein bisschen so ein Schulaufsatz, blühende Landschaften, schreib mal was dazu, drei Seiten, und als ob man das immer so wieder so eingefügt hatte zwischendrin.
Es steht ja auch nicht Roman drauf, das muss man ja wirklich sagen. Ja. Also es ist offensichtlich eine eigene Form, vielleicht auch eine Art von autofiktionales Essay.
Ja, wobei der Rest, finde ich, der hat schon Romanqualitäten auch.
Das wäre dann ein Roman, wenn man quasi diesen allwissenden, historisch gebildeten Erzähler mal rauslässt.
Ja. Aber der kommt ja auch nicht in allen Kapiteln vor. Also der kommt ja am Anfang stärker. Ich habe das Gefühl, halt in dieser Kindheit, wo er vielleicht auch nicht mehr so viel erinnert, oder da werden so Lücken gefüllt auch so ein bisschen damit, weil es vielleicht nicht so viel Stoff gibt. Ja, mit diesen Kita-Erfahrungen, die ja auch super krass sind, so ein Kind wird gezwungen, seine eigene Kotze zu essen, weil es das Essen irgendwie nicht runterkriegt. Also das ist ja schon fast plakativ.
Das ist plakativ,
Das
hätte Christian System Pfeiffer schreiben können, oder wie er heißt.
Angeprangert wird, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht kausal, kommt sicherlich vor, aber trifft jetzt bestimmt nicht bei allen Rechtshools zu, dass sie gezwungen wurden, unmenschliche Dinge in der Kita zu machen, weiß ich nicht.
Ist vielleicht auch nicht die einzige Erfahrung, die man in den Ostkitas machen konnte.
Ja.
Es gab vielleicht noch andere, bessere.
Genau. Also da wird's halt, sage ich mal, verengt sich die Perspektive und wird halt dann mit diesen Geschichtsausflügen so ein bisschen ergänzt. Und da finde ich, da wird's manchmal so ein bisschen schwierig, aber es tut dem Buch im Großen und Ganzen jetzt keinen Abbruch.
Ja, es geht, genau. Ohne das wäre es auch nicht schlecht gewesen, weil man sich ja immer klar machen muss, dass die Figuren selbst in ihrer Zeitlichkeit dieses Wissen gar nicht unbedingt haben, ja, was da vermittelt wird. Also das ist ja diese, ja, ich bin in einem historischen Kontext, ich bin Teil einer größeren historischen Strömung, Bewegung. Das merkst du ja nicht, wenn du selber drin bist und wenn du nicht das, wenn dir der Horizont fehlt, erst mal gar nicht. Ne?
Genau. Ja, da ist die Frage, ob es dann vielleicht noch stärker gewesen wäre.
Ja.
Keine Ahnung. Also komischerweise, also in dem Moment bin ich mal kurz ausgestiegen, aber dann geht es auch wieder, also es wird besser, finde ich, je länger man liest eigentlich. Mhm.
Ja, es ist auch eine Art von Liebesgeschichte drin.
Ja.
So skurril ist, also eine Angebetete hat er da, die er dann, also weil er eben nicht von den Drogen lassen kann und von diesem totalen Unsinn, den die Jungs miteinander machen und dann irgendwie nackt erwischt wird, wo sie so eine Art Penisfechten machen, all diese Spiele, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Aber gut. Und das ist natürlich nicht so die Richtung. Sie wollte ihn gerade abholen, um ihn mit ihm auszugehen. Und das ist dann, ja, das sind lustige Szenen einfach. Also das Richtige, das Scheitern sozusagen des Helden. Ja, das ist,
ja.
Das macht ja ein gutes Buch aus.
Ja. Ja, genau.
Also er zeigt, der sich richtig zum Horst macht.
Ja, genau. Also er nimmt sich da selbst nicht zu ernst. Und ansonsten wäre das auch nicht, wäre es auch schwer zu ertragen. Ne? Also es ist wirklich, da gibt es ja nichts. Also er sagt ja auch immer, dieser Satz wird ja immer wiederholt, es soll nichts Schönes geben in dieser Welt. Ne? Also alles, was irgendwie konstruktiv ist, ob der jetzt Baum gepflanzt wird, ob der Spielplatz, an dem sich immer treffen, mal saniert wird. Ne? Alles wird zerstört und zu Klump gehauen.
Ja, das ist so, sah es auch, sieht es in diesen Vierteln manchmal auch aus. Darf nichts Schönes stehen bleiben.
Genau.
Ja.
Weil das halt in ganz klarem Widerspruch zu dieser, ja, ist ja auch eine Ideologie, so, ne? Dieses Ideologie des Scheiterns oder keine Ahnung, wie man es nennen soll.
Ja, man fragt sich aber, was aus den Jungs oder was passieren würde, wenn es kein Cannabis gäbe, weil der die ja schon ganz schön runterregelt. Die sind ja dann also halbwegs ruhig.
Ja. So, ne?
Und die Computerspiele sind ja dann offenbar auch dafür gemacht worden, um die ruhigzustellen. Ne? Sind dann mal 24.
Brot und Spiele.
Ja,
Brot und Cannabis Spiele. Und Computerspiele,
genau.
Das ist das neue Ding. Das ist eine interessante, meinst du, das ist extra dafür erfunden worden?
Nee, das glaube ich nicht. Das hat aber die Funktion, natürlich.
Ja, klar, natürlich.
Und diese, ja, Cannabis wird ja bald legalisiert, offenbar.
Mhm.
Ist das ja Plan unserer derzeitigen liberalen und grünen Regierung? Ja.
Ja, also es wäre nicht gut, wenn die ständig noch auf Speed wären, irgendwie. Das wäre nicht so.
Es kommt aber auch vor, glaube ich.
Kommt aber auch vor.
Ne?
Mhm. Und das ist, glaube ich, also ich, klar, unterschiedliche Drogen machen natürlich unterschiedlichen Energielevels, sag ich
mal. Und die sind aber, so scheinen mir diese Jungs so natürlich auch auf Drogen zu sein, dass sie auch dieses viele Bier brauchen, um sich runterzuregeln so ein bisschen, ne? Diese hohe Aktivität. Und da habe ich mich auch wirklich gefragt, was diese Energie kann man ja nutzen eigentlich, ja, für die Gesellschaft vernünftig könnte man. Vernünftig nutzen, ja.
Ja, wenn man die Gesellschaft ablehnt, weil man sich von der Gesellschaft abgelehnt fühlt, dann...
Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das muss man selbstkritisch anmerken, da haben wir nicht genau genug hingeschaut oder absichtlich weggeschaut oder tun es bis heute, was da in diesen Rändern passiert und mit diesen total abgehängten Jugendlichen. Und die Erwachsenen kann es einem egal sein, die trinken nur noch Bier und versinken vorm Fernseher, aber um die Kinder kann es einem schon leid tun.
Ja, und wie gesagt, das hat mich am meisten geschockt, dass das halt von, ich weiß nicht, das spielt zwischen 2001 und 2005 oder so, würde ich mal sagen, also noch nicht so wahnsinnig lange her, wo man ja so als Westdeutscher oder Kreuzberger dachte, ja, bis dahin ist das doch alles längst durchgentrifiziert oder so, keine Ahnung, oder diese gesellschaftlichen Probleme haben sich in Luft aufgelöst, weil man hört ja nichts davon und wundert sich aber dann immer wahnsinnig, wenn dann halt sowas wie Lichtenhagen oder so passiert. Ne, wo er halt auch sagt, wäre ich noch einen Schritt weiter rechts gewesen, dann wäre ich auch bei denen gewesen. Oder wäre ich 2 Jahre älter gewesen, sagt er. Ne?
Genau.
Dann hätte ich auch irgendwelche vietnamesischen Wohnblocks abgefackelt.
Mhm.
So, ganz klar. Und das finde ich auch sympathisch, dass er da sich da nicht abgrenzt am Motto, mir hätte das nicht passieren können, sondern dass er ganz klar sagt, ich finde es auch interessant, dass er sagt, das ist nicht mal ein politisches Statement. Es ist nicht mal das irgendwie, sondern es ist einfach eine Gruppendynamik, der man sich deswegen nicht entzieht, weil man nicht zu den Schwachen gehören will.
Ja.
Du darfst keine Schwäche zeigen. Also das ist eigentlich so das Mantra. Ne? Du darfst nicht schwach sein, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst immer zuerst zuschlagen.
Ja.
So, damit ist er aufgewachsen. Wenn du nicht zuerst zuschlägst, wenn du nicht die Ellbogen ausfährst, wenn dir jemand entgegenkommt, ne, beschreibt er auch immer, wie das ist, ne, durch diese Anlage zu laufen. Ne, du siehst, da biegt jemand um die Ecke vorne, du analysierst kurz Körpersprache, ne, und dann Brust raus, Bizeps anspannen, ne, und dann mit diesem, wenn er mich berührt, was mache ich dann? Ne? Sofort irgendwie erst aufs Kinn, dann auf die Nase, irgendwie Knockout, dann nochmal nachtreten. Oh. Ne? Also läuft schon dieser Film ab, so wie haue ich den zu Boden, bevor der das Gleiche mit mir macht. Na, es gibt ja überhaupt keine Alternative, wie freundlich lächeln und sich aus dem Weg gehen oder abbiegen oder so. Ne? Das machen halt nur irgendwelche Zecken, schwule Kommunisten irgendwie so, ne? Das sind so die Schwachen, denen rennt man dann hinterher und haut sie dann trotzdem zu Klump.
Ja, aber das ist doch bedenklich, meine ich nicht, dass es neu wäre. Das ist wahrscheinlich in allen Ghettos so, auch in Brasilien und auch in West-Berlin, keine Ahnung. Das ist doch bedenklich, dass wir es zulassen, dass es diese Ränder der Gesellschaft gibt, wo das Recht des Stärkeren, wo es im Grunde wie im Dschungel zugeht. Ja,
ja, weißt du, da siehst du ja auch in Neukölln. Ich meine, ja, da habe ich ja lang genug gewohnt. Ja. Und da gibt es ja ganze Straßenzüge, die von, sag ich mal so, Großfamilien beherrscht werden, wo die Polizei sagt, na, gehen wir nicht hin. Wäre schön blöd. Also es gibt ja so rechtsfreie Zonen, wo einfach der Staat sich bis zu einem Teil einfach zurückzieht, ja, weil er sagt, also wo so eine Kapitulation eigentlich, ja,
aber nicht
da
nur,
ist,
nicht
ne?
Nur
vor
rechts,
Gewalt tatsächlich.
Nicht nur rechtsfrei, sondern moralfreie Zonen, also wo, ja, dieses, die Regeln oder sagen wir mal, oder sie, unsere Vorstellung von Recht und Ordnung da nicht, gar nicht gelten, gar nicht hinkommen. Und natürlich, warum sollte man sich, man muss sich so verhalten, um da zu überleben. Ja. Aber es ist nicht nur eine Frage, dass das Gesetz da nicht hinlangt, sondern eben auch unsere Moralvorstellungen. Dass sie davon gar nichts wissen, dass man die im Grunde allein lässt.
Ja. Naja, was heißt, nee, weiß ich nicht. Also die Neuköllner Polizei, die sagt ja ganz klar, wir wissen, dass das so ist. Wir wissen auch, warum das so ist. Aber wir wären ja schön blöd, wenn wir uns da permanent irgendwie die Visage polieren lassen
würden. Ja,
aber
die Leute, die in diesen rechtsfreien Räumen leben müssen, die werden im Grunde genommen dieser anderen
Gewalt
ausgesetzt.
Ja, ja, da wiederum sagt der Staat, naja, das ist ja nur Gewalt von diesen Gruppen untereinander, die sollen halt mal ihre eigenen, ja, Rechtsprechungen
heißt,
da.
Was heißt hier nur? Also dürfte es doch eigentlich nicht.
Natürlich dürfte es nicht sein, ja, weißt du. Und Lehrer, die an solchen Brennpunktschulen, ne, nennt sich das dann immer so schön, die sagen ja auch, wir fühlen uns da alleingelassen. Also wie damals dieser Brandbrief von der Rüttli-Schule, das war ja so ein Hilfeschrei von, weil es gibt ja durchaus staatliche Strukturen, die dann vermitteln müssen oder die einen Erziehungsauftrag haben und die sagen, sorry, das geht aber nicht, wenn wir chronisch unterbesetzt sind, wenn wir kein Geld dafür kriegen. Und die Rüttli-Schule zum Beispiel, die hat ja sehr gut gezeigt, wie man das anders machen kann. Ne? Also indem man dann einen komplett neuen Campus hinstellt, indem man da Geld reinbläst, indem man ganz viele Sozialarbeiter da reinsetzt und sagt, ja, auf so und so viele Jugendliche kommt halt ein Sozialhelfer, und zwar einer, der da auch versteht, um was es geht, und der nicht irgendeine 23-jährige Referendarin, die völlig überfordert ist mit der Situation, sondern da müssen halt Leute ran, diese Sprache sprechen, und die ganz genau wissen, wie man da rangehen muss, und die sagt, ich gehe nicht zu einem Jugendlichen, ich gehe zu dessen Mutter, und dann ist hier ganz, ganz schnell Ruhe im Karton, ne? Also die begreifen, wie man da reinkommt in diese Strukturen. Da müsste man halt ansetzen, ganz klar.
Also gut, Rezepte gibt es, aber es wird nichts getan.
Ja, es wird nichts getan. Ja. Angeblich fehlt immer das Geld. Und wo ich immer denke, nee, das fehlt sicherlich nicht. Es ist einfach, es fehlt an gutem Willen.
Ja, Geld scheint ja zu Genüge da zu sein, wie wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren erlebt haben.
Genau. Also es gibt ja immer ein paar Milliarden, die man irgendwo notfallmäßig irgendwo hinpacken kann. Und ich finde, das ist wirklich ein großes Problem in Deutschland, dass die frühkindliche Bildung, Erziehung einfach hinten runterfällt. Damit könnte man so viel auffangen. Na, einfach eine Perspektive geben von Anfang an. Da werden wahrscheinlich, also ich behaupte, 80% der Probleme würden sich damit lösen.
Ja.
Und das nicht gemacht wird, keine Ahnung.
Und was heißt das jetzt dann konkret, frühkindliche Bildung? Was würde das heißen?
Naja, also erstens mal, dass du Kita wirklich für alle anbietest und vielleicht auch ein bisschen mehr als anbietest.
Also
ne?
das
ist so was Ähnliches wie eine
Schulpflicht.
Wieso, weißt du, aber dass es so was Ähnliches wie eine Schulpflicht gibt, ne? Und vielleicht halt nicht erst ab 5 oder 6, sondern vielleicht schon ab 4 oder 3.
Man könnte das Kindergeld davon abhängig machen.
Genau.
Und in Bayern passiert das Gegenteil. Du kriegst ja eine Prämie, wenn du dein Kind nicht in die Kita
schickst. Die Herdprämie, ja. genau. Und das ist ja, das sagen ja viele, die in dem System drin sind, die sagen, das ist das falscheste Signal, was du geben kannst. Ne? Dass du Geld dafür kriegst, dass du dein Kind isolierst von der Gesellschaft, in die es integriert werden soll.
Ja.
Und integriert werden, das klingt ja auch immer wie so eine komische Zwangsmaßnahme. Aber es geht ja einfach darum, das Kind selbstständig, die Möglichkeit zu geben, selbstständig zu entscheiden, ob es diese Loslösung von dem eigenen Milieu in Anspruch nehmen will oder nicht. Ne? Du kannst dich auch immer entscheiden, da zu bleiben. Ist ja kein Ding.
Ja.
Aber dass du zumindest mal eine Alternative aufzeigst, eine realistische Alternative, das hinter dir zu lassen. Weil viele sagen, ja, ich würde gerne, aber diese Sogwirkung ist einfach so stark, das reicht nicht, dieses Angebot auf der anderen Seite.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du die Kinder den rechtzeitigen Weg zeigst, dass es, so eben ähnlich wie bei einem Hendrik Bolz, ne, dass sowas wie Freundlichkeit eine Alternative zu Gewalt ist. Eine reale Alternative, mit der man überleben kann, mit der man überlebensfähig wird. Also, dass man überlebensfähig gemacht wird.
Das funktioniert aber nicht, wenn die Realität eine andere ist für die Kinder, wenn sie das anders erleben. Dann ermächtigt man sie lieber, sich zu wehren. Ja, das haben sie dann mehr von im Grunde.
Ja, aber weißt du, dass du eine Tür siehst, dass du da aussteigen kannst.
Ja.
Ja, dass du sagen kannst, also gerade über das System was sagen kannst, mit guten Noten, hast du eine reale Chance, da ganz schnell rauszukommen. Vielleicht schon mit 12, 13.
Das hat auch nicht jeder gute Noten, ja.
Außer nicht jeder gute Noten, klar.
Also mir kam das ein bisschen, um es mal brutal zu sagen, diese Art von Umgang mit den Neubauvierteln für die Unterschicht, eine Art, dass man die Unterschicht, man kann sie nicht umbringen, aber so kann man sie einfach kleinkriegen. Und wenn du so eine Jugend hinter dir hast, Scheiße bauen sie nur in ihrem eigenen Viertel, ja, größtenteils.
Und dann spart man sie hinterher auch da ein, weil was anderes können sie sich nicht
später
leisten.
Später, wenn sie 20, 30, 40 sind, sind sie vielleicht auch schon so krank, dass sie gar nicht mehr schaden können. Brauchen tut sie keiner. Ja, das ist wirklich, also ich habe das ganz stark so empfunden, dass wir sehr unmenschlich mit den Rändern in unserer Gesellschaft umgehen.
Ja, ich glaube...
Gar nicht, das hat niemand so ausformuliert. Aber nee, unser totales Desinteresse daran führt dazu.
Ja. Aber das ist halt eben das Ding. Ich glaube, das ist keine bewusste politische Agenda oder sowas. Das wäre ja krass, das wäre ja fast so, das wären, da wären wir schon wieder in 30er Jahren ungefähr.
Ja.
Also wenn Leute nicht mehr, bewusst umbringst, aber deren Ableben sozusagen billigend in den Kauf nimmst. Also, aber es ist vielleicht tatsächlich, es ist ähnlich wie das auch Leute mit Behinderung sagen oder andere Randgruppen der Gesellschaft, die sagen, du kannst halt auch mit Ignoranz den gleichen Effekt erzielen.
Ja, und das ist nun mal in der ehemaligen DDR nochmal ein besonderes Problem, weil alles das, was es in Westdeutschland so war, zum Beispiel an Vereinen gibt, also an so zivilgesellschaftlicher Eigenorganisation, Kirchen, Vereine, wo es so noch so Strukturen gibt, wo du als Jugendlicher drin bist und wo es nochmal so eine andere Art von Ordnung und Regeln, du lernst, dass du nicht nur auf deine Familie angewiesen bist und auf die Schule. So, das gibt es nicht in der DDR, weil das in der DDR hat das der Staat übernommen. Die ganze Organisation, das war ja gut organisiert, du warst ja da von der Wiege bis zur Bahre organisiert im Grunde genommen.
Und lückenlos eingebunden.
Ja, das hatte für manche Leute auch sein Gutes, ja. Und das ist ersatzlos weggefallen. Und bis sich dann, sagen wir mal, dort zivilgesellschaftliche Strukturen aufbauen, die wieder tragen, wahrscheinlich dauert das ein paar Jahrzehnte oder Generationen.
Also sicherlich eine Generation oder zwei. Ja, genau. Und ich glaube vor allen Dingen, was du halt auch schlecht rauskriegst, und das beschreibt er ja auch, ist dieses Misstrauen gegenüber allem, was sich institutionalisiert anfühlt, weil du natürlich nur eben diese staatlichen Institutionen kennst und immer das Gefühl hast, das ist ein Zwangssystem, in das du immer wieder integriert werden sollst.
Ja.
Das beschreibt er ja auch. Dass dich aber nicht fördert, sondern es geht eigentlich immer nur darum, dich auszulöschen als Individuum.
Genau,
ne?
Auszulöschen. Ja. Das ist leider so. Sagen wir mal, jetzt im Ruhrgebiet aufwachsen in den 60er Jahren, denen ging es auch nicht gut, aber es gab zum Beispiel Fußball. Ja?
Genau.
Das ist eine ganz starke Ordnung, ordnende und strukturierende Kraft, Fußball. Ja. Entweder spielen die Jungs selbst und auch die Mädchen, oder sie sind als Fan dabei. Es gibt diese Familien im Grunde genommen, die Schalke-Familie oder so. Sowas fehlt dann da? Warum eigentlich? Also gut, das Hooligans, wenn du so willst, kann man auch sagen, ja, besser als gar kein Verein, ja, kann man ja vielleicht sagen.
Vielleicht.
Gut, aber, ja, das gibt's halt dann schon, aber es offensichtlich hat dann noch eine andere Rolle als beispielsweise bei Schalke.
So, naja, klar, also es ist auch da halt immer wieder, klar, ja, klar, das ist ein Ausbruch aus dem System, das stimmt schon. Und ich glaube halt, Gewalt wurde durchaus als sozusagen als Widerstand gegen das System auch irgendwie empfunden, ne? Als Selbstermächtigung einfach.
Ja, das verstehe ich auch. Also wenn wir alle geben unsere Gewaltfähigkeit auf und dürfen uns dafür in eine Gesellschaft integrieren, von der wir profitieren. Wenn ich davon nicht profitiere, dann respektiere ich das Gewaltmonopol nicht und nehme mir meine Gewaltfähigkeit zurück. Das ist völlig klar.
Mach mein eigenes Monopol auf.
Ja, genau. Und bewaffne mich wieder. In den USA passiert das Gleiche.
Das Gleiche, ja. Mit anderen, unter anderen Vorzeichen. Ja.
Ich habe jetzt am 4. Juli hat es ja ein paar Tote gegeben durch so jemand, der auf, glaube ich, die Parade geschossen hat, ne?
Irgendwie sowas.
Vier Tote oder 6.
Ich lese da mittlerweile auch nur noch so drüber. Es passiert ja mittlerweile so fast wochenweise, dass irgendjemand.
Die Nachricht, die noch dazu gehört, ist, dass es am gleichen Wochenende in ganz Chicago 57 Tote gegeben hat durch Schusswaffeneinsatz, was damit nichts zu tun hat.
Wow. Also einfach nur durch.
Wir haben ja frei dann, und was es dann für Konflikte gibt, häusliche Gewalt, die eskaliert, Ganggeschichten, Kriminalität.
Also so ein Amoklauf ist eigentlich relativ vergleichsweise wenig Kollateralschäden im Vergleich zu normaler Gewalt.
Normales Wochenende. Ja, ja.
Oh, weia.
Es ist so wie, es gibt auch dieses Lied über den. Es gab doch in den 90er Jahren in L.A. diese Aufstände, diese Wahnsinns, wo South L.A. gebrannt hat und so weiter. Und dann so ein Rapper sagt, dass der so und so viel, es war ein schöner Tag, es war ein normaler Tag, wie immer. Ich bin auf die Straße gegangen und habe gedacht, hey, so eine friedliche Stimmung. Und das scheint dann so zu sein, ja. Ja, normales Wochenende.
Ja, und ich habe neulich auch einen Artikel gelesen, das fand ich auch ganz interessant. Ich hab wirklich nur quer gelesen, deswegen will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber die Waffenlobby, die ja wohl doch einfach sehr stark dahinter steckt. Also es ist wohl schon primär auch sowas wie Lobbyismus, aber was immer so ummantelt wird mit diesem amerikanischen Freiheitsgedanken, ne, dass jeder so die Freiheit haben soll, seinen Besitz, sein Leben zu verteidigen. Und die sagen, ja, das geht gar nicht bis zur Konstitution irgendwie zurück, sondern das war ganz klar so eine Propagandageschichte der NRA nach dem Zweiten Weltkrieg, als ohnehin viele Leute Waffen sozusagen mitgebracht haben oder an der Waffe halt tätig waren. Und diese ganze vermeintliche jahrhundertelange Geschichte ist genau 70 Jahre alt. Und das ist so eine Legende, so ein Mythos, der da einfach gepflegt wird, um dem so eine historische Legitimation zu verleihen. Ja.
Also im Wilden Westen war es jedenfalls so, dass die Cowboys diese Revolver hatten, um die Kühe zusammenzutreiben. Da hat man nicht mit aufeinander geschossen.
Höchstens mal auf ein paar Indianer.
Ja.
Auch nicht wahrscheinlich.
Hat dann eher die Armee gemacht. Ja. Also diese Vorstellung von jeder hat den Colt da, das hat man abgelegt und hat dann an den Kuhstall gehängt.
Ja, genau.
Wie eine Peitsche oder so, keine Ahnung, was brauchtest du zum Kühe hüten? Ja. Und das hat man natürlich dann nachher aufgebaut, dieses Bild. Ja, das, da bin ich mir sicher, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Das steht aber in der Verfassung drin, tja. Das unterschied halt, glaube ich, einfach, das ist ja so spätes Mittelalter, dass man durfte in Europa war man ja kein freier Mensch, wenn man keine Waffe tragen durfte. Das haben die Adeligen, die durften das. Und dann ist man ausgewandert nach Amerika und plötzlich war man eben so frei wie die anderen Adeligen auch. Und dazu gehört eben natürlich Landbesitz und was man alles darf und jagen, darf man auch.
Ja.
Und eben auch eine Waffe tragen. Ja, aber es muss irgendwie mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun haben. In Kanada haben auch wahnsinnig viele Leute Jagdwaffen. Das hat man da, braucht man einfach. Ja. Auch in Schweden übrigens.
Ja.
Und da gibt's die Probleme so nicht. Ja.
Es sind halt viel weniger Menschen.
Ja, das stimmt.
In Schweden musst du erstmal jemanden suchen, dann erschießen kannst wahrscheinlich.
Naja,
nicht in Stockholm.
Ja.
Ja, aber Amerika ist ja sowieso schrittweise auf dem Weg zurück ins Mittelalter. Also das Abtreibungsgesetz, das macht halt immer alles gerade so an allen Fronten. Also gerade, ich weiß nicht, zwischendurch, da dachte man kurz, naja gut, Corona und danach wird alles wieder besser irgendwie, aber gerade bin ich irgendwie so mental schon wieder an so einem Punkt wie damals, als Trump an die Regierung kam, dass man so denkt, ja, aber nur Klammer auf, Klammer zu.
Genau, aber gut, die Klammer ist ja irgendwie, diese Zivilisation zerfasert an ihren Rändern und auch in der Mitte, das fällt uns auf. Das beängstigt uns und dieses Buch Null der Jahre von Hendrik Bolz zeigt das irgendwie exemplarisch ganz gut.
Genau, es zeigt einfach, wie sowas entstehen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen Lord of the Flies mäßig. Ja. Ne? Sowas passiert, wenn du so eine Gruppe von Leuten in so einem Ghetto zusammensperrst, ja, ne? Und das rechte Stärkern halt plötzlich wieder die Maßgabe ist. Und ich finde, das ist das, was einem vielleicht auch so berührt irgendwie, dass es das ist, was so eine anthropologische Konstante zu sein scheint. Ne? Wenn die Zivilisation nicht ständig geübt wird, dann verfällt man einfach wieder in so einen Steinzeithaufen.
Naja, er sagt es ja selber auch, das Gefühl, also das Tolle bei einer Schlägerei ist halt diese Realität daran, dass nämlich die Gewalt das einzige ordnende, wirklich in Wirklichkeit ordnende Prinzip auf der Welt ist. Und das ist halt real. Wenn du stärker oder schwächer bist, danach hast du sozusagen, das fühlt sich verdammt echt an.
Ja.
Und alles andere ist so ein Wortgegisch, alles könnte so oder so sein.
Ja.
Und da trifft er sich ja mit dem Juristen des Dritten Reiches, Karl Schmidt, der das auch so sagt. Und der sehr stark auch von den Linken rezipiert worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das einfach, der war rechts und so und ein Faschist, aber das war einfach wahr, dass wenn zwei Leute sich treffen, stellt sich die Machtfrage, das ist ja so seine These, und alles, was wir, alles drumherum ist, dass wir versuchen, das zu ummänteln, ist aber, die Wahrheit ist aber so. Ja, da stellt sich die Frage nach Raum, nach Rederecht, nach Besitz.
Nach so, Ressourcen.
Nach Ressourcen, wenn zwei Menschen sich treffen. Ja.
Ja, so kann man das.
So kann man es sehen.
So
und
kann
das
man
hat,
das sehen.
Und das hat eben auch bei aller Brutalität hat es, da hat man auch, fällt man also sozusagen auf so einen realen Grund und es hat was Beruhigendes, weil man weiß, tiefer geht's nicht mehr.
Nee, ich finde es halt auch mal faszinierend, weißt du, guck dir irgendwelche amerikanischen Filme an. Nimm irgendeinen, völlig egal, ob das jetzt Superhelden sind oder irgendwas anderes. Im Endeffekt werden die Probleme in Filmen nach wie vor durch körperliche Gewalt gelöst.
Und zwar sogar bei Raumschiff Enterprise, also bei diesen alten mit Captain Kirk noch, wo die haben ja alle Technik der Welt, aber am Ende gibt es einen Faustkampf zwischen Captain Kirk und dem irgendeinen Bösewicht und der entscheidet das.
Genau.
Interessant. Na gut, ich meine, da haben wir ja öfter schon drüber geredet, dass das ja so eine Kompensation auch offenbar ist, Fiktion, die wir haben, auch Sport, aber eben auch Fiktion, eine Kompensation dafür, dass wir eben diese Schlägerei normalerweise nicht mehr in unserem Alltag haben, aber irgendwas von uns
braucht es noch. Ja, aber es scheint ja trotzdem, auch, weißt du, wenn das immer die letztendliche Lösung ist irgendwie, dann scheint das hier, dem ja auch doch eine Bedeutung zuzukommen, die man nicht einfach wegdiskutieren kann.
Also, ja, aber das steht überhaupt nicht in Frage. Der Mensch ist so, ist ein brutaler Affe. Aber deswegen haben wir ja schon seit Tausenden von Jahren eine Zivilisation entwickelt, die damit umgehen kann.
Ja.
Und die das nicht, man darf nicht so weit gehen und das verleugnen und sagen, wir sind so.
Mhm.
Und genau deswegen haben wir eben Moral und Recht und Gesetz und so weiter und den Staat haben wir entwickelt. Und der Staat funktioniert aber nur, wenn alle davon profitieren. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Muss man auch mal in Richtung FDP sagen. Zum Beispiel. Die haben ja auch, das hat auch seine Berechtigung, ne, dass man Mineral, vielleicht diese Vorstellung, wir machen die Mineralölkonzerne reich und dann fällt ein bisschen was von dem Geld nach unten auf alle und alle haben was davon. Aber man muss auch sicher gehen, dass alle was davon haben.
Ja, nur gut, dann. Jetzt wird die FDP ja eigentlich von kaum jemand gewählt, hat aber dafür gerade sehr viel Einfluss.
Ja, die Grünen haben, ja, das, aber alle drei Parteien haben nicht so wahnsinnig Stimmen. Ne? Also wie war denn das? Ich glaube, die SPD hat die 25% oder was? Es war die stärkste Partei, waren ja stärker als die CDU.
Ja, lass uns mal 25 gewesen sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so viel waren oder ob es nur 20, 22 waren. Klar, und die Grünen haben ja auch nur irgendwas 15 oder so im Schnitt.
Ja.
Haben auch einen hohen Einfluss. Vorsicht, gefährliches Halbwissen.
Das müsste man jetzt nochmal nachschlagen, aber das so ungefähr ist es.
Genau. Trotzdem finde ich es manchmal bemerkenswert, dass die Partei mit den allerwenigsten Wählern von meinem Gefühl her gerade sehr, sehr, sehr viel Einfluss hat.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen nicht noch mehr Einfluss haben. Also die SPD hat vielleicht ein bisschen wenig Einfluss dafür, dass sie die stärkste Partei ist.
Ja.
Das kann man, müsste man, glaube ich, nochmal auch versachlichen, gucken, ob das wirklich so ist.
Ob das wirklich so ist, ja. Nur weil sie nicht laut schreit, heißt das natürlich nicht, dass sie nichts tut.
Es scheint ja so zu sein, dass der Tankrabatt, das kommt ein bisschen weit ab davon, aber Der Preis dafür war, das hat die FDP geschenkt bekommen, dafür, dass das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, was ja wirklich eine Revolution ist. Dass wir jetzt 3 Monate lang im Grunde umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen dürfen und auch durch ganz Deutschland kommen damit, wenn wir Zeit und Geduld mitbringen. So. Ja. Und das ist, das verändert wirklich was, glaube ich, dieses 9-Euro-Ticket. Übrigens auch ökonomisch. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass die Benzinpreise jetzt wieder sinken, nichts mit dem Tankrabatt zu tun hat, sondern mit dem 9-Euro-Ticket. Also ich tanke kaum noch, weil ich so geizig bin, dass ich jetzt immer mit der Straßenbahn fahre. Das kostet mich ja nichts mehr.
Also ich fahre weiter Auto.
Ja, ich fahre auch die Strecken Auto, die ich nicht gerne jetzt Zug fahren möchte, aber ich fahre viel weniger Auto.
Ja, ich höre das von, sage ich mal, Freunden, die noch mehr aufs Geld gucken müssen, dass das für die durchaus eine relevante Größe
ist. Das vermindert die Nachfrage nach Benzin und dann sinken die, nur dann sinken die Preise, weil weiß halt jeder, das wissen die in der FDP doch auch, dass die Preise entstehen durch die Nachfrage. Wenn du den Preis senken willst, musst du nicht den Leuten, die das kaufen, Geld geben, damit sie es kaufen können, weil dann wird der Preis steigen, wenn sie mehr Geld dafür haben. Die Nachfrage muss sinken. Also der Wunsch, Benzin zu kaufen, muss sinken. Dann wird der Preis steigen. Völlig egal, ob irgendwelche russischen oder keine Ahnung, Ölleitungen abgedreht werden, ob irgendwo Krieg herrscht oder nicht. Das ist völlig egal. Ja, das Öl, das wird zu dem Preis verkauft, was man bekommt.
Naja, was man halt einfach immer mehr sehen muss. Und ich finde, deswegen hat natürlich die FDP eine große Macht, dass Politik halt, ich finde, zu großen Teilen einfach nur noch Wirtschaftspolitik ist.
Ja, aber das Politik ist zum großen Teil Wirtschaftspolitik. Das ist auch keine Erfindung der FDP. Das würde ein Marxist genauso sagen. 95% oder 90% ist, da geht es um Ökonomie.
Ja, ich meine nur, dass, weißt du, als wenn die Ressorts verteilt werden, habe ich halt das Gefühl, dass die FDP sich da sehr klug positioniert, weil sowas wie Wirtschaft und Recht hat halt im Zweifelsfall, kann unter Umständen in der Waagschale viel mehr wiegen als.
Aber das Wirtschaftsministerium hat der Habeck.
Stimmt, das
Wirtschaft
das hat,
und Umwelt.
Das stimmt, das hat Habeck.
Hat Habeck, aber die FDP
aber die hat Finanzen.
Ja, genau, gut, das ist natürlich, genau, da hast, genau. Bist du am Geldhahn. Ne?
Da bist du am Geldhahn, ja.
Ganz so ist es nicht, es ist ja nicht sein Geld, aber er kann das darüber gerade sehr viel mitreden. Und was sich jetzt zeigt, ist eben, dass auch das Verkehrsministerium echt wichtig ist. Also wenn wir einen grünen Verkehrsminister hätten, hätten wir jetzt mit Sicherheit ein Tempolimit. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Und der verbummelt das dann so und nein, wir haben nicht genug Schilder.
Ist der Wissinger, ist der CSU oder
der ist FDP, ne?
Ja, FDP. Ach, stimmt, klar, kann ja nicht Opposition sein. Klar.
Ich finde den ganz sympathisch eigentlich als Typen. Aber
den Wissing?
Ja, finde den als Typ ganz sympathisch. Aber der ist der ist ein Mann seiner Partei. Ein Mann seiner Klasse und ein Mann seiner Partei. Der ist natürlich daran interessiert, dass die Mineralölkonzerne Gewinne machen und die Automobilindustrie, das ist ja der große Trumpf an deutschen Autos, dass sie so schnell fahren. Und dass man hier sie auch ausprobieren kann, bevor man sie kauft und irgendwohin mitnimmt. Da muss man sich immer klar machen. Das ist auch hier auf dem Berliner Ring, sieht man auch häufig. Und es gibt auch so bestimmte Strecken zum Beispiel.
Na, zwischen Hamburg und Berlin.
Ja, zwischen Hamburg und Berlin und auch bei München da, zwischen Lindau, nee, wie heißt denn das? Zwischen Füssen und Memmingen. Und es gibt so mehrere Strecken, die eigentlich Teststrecken sind.
Ja, es wurde ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, dass, ich glaube, jemand aus Tschechien mit seinem Porsche, Ferrari, keine Ahnung, mit was? 470 km/h?
So viel glaube ich nicht. Ich glaube, es waren vielleicht 370.
370?
Aber man darf es, ist das nicht
verboten. Oder 430, ich weiß es nicht. Also mit so einer irren Geschwindigkeit. Morgens natürlich, klar, um 5, ne? Also wenn da keiner unterwegs ist am Wochenende. Trotzdem dann aufgegriffen wurde oder durch einen Blitzer halt durchgerast ist, keine Ahnung.
Ja, da ist er dann ist er über eine Strecke gefahren, wo er nicht so schnell fahren darf.
Ach nee, es war anders, genau. So nee, der hat das als YouTube, genau, der hat das auf TikTok oder YouTube veröffentlicht und dadurch sind sie dann auf ihn gekommen, genau, so war es. Genau.
Ja, aber wenn du nicht durch eine Zone fährst, wo du nicht so schnell fahren darfst,
dann kannst du das machen.
Dann darfst du das, du darfst 400 oder 500 fahren auf deutschen Straßen, muss man sich immer klar machen.
Ja. Aber der meinte auch irgendwie, es hätte jetzt niemand links ausscheren dürfen.
Genau.
Weißt du, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Du hast ja das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle mit der Geschwindigkeit.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, so schnell ist deine Reaktionsgeschwindigkeit, kommt da nicht hinterher.
280 geht vielleicht noch. Aber wäre mir auch, also mir sind 180 immer schon zu viel eigentlich.
Also,
wenn also wenn ich selbst fahre, ich fahre immer drunter.
Ja.
Aber gut, im Tempolimit, alle sind so dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon angenehm, wenn man so lange Strecken hat, so gerade mit Kindern im Auto und alles ruhig und dann kannst du mal eine Weile 160 fahren. Mhm. Das finde ich schon angenehm.
Klar. Also, es gibt vieles, was angenehm ist.
Ja.
Es ist auch angenehm zu fliegen. Na, nicht mehr so, also.
Fliegen finde ich, wir sind jetzt auch schon geflogen mit den Kindern. Das ist weit unangenehmer als 5 Stunden Auto zu fahren über eine leere Autobahn.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber.
Ja. Wollen wir weitermachen?
Ja, genau, bevor also wir jetzt noch
empfehlen
mehr von,
wir sehr, ne?
Das ja, das empfehlen Jahre wir. Absolute extreme
Lesempfehlung. Also wie man sieht, nicht nur tolle Lektüre, sondern auch regt an, nachzudenken über unsere ganze Weltzivilisation. Ganz schnell ist man bei den aktuellen Sachen.
Genau.
Willst du weitermachen oder soll ich?
Also meins passt irgendwie dazu, aber,
was hast du denn mitgebracht?
Genau, ich habe mitgebracht Vernon Subutex von Virginie Despont, wahrscheinlich ausgesprochen.
Ja.
Genau. Und das ist so ähnlich nur umgekehrt irgendwie. Das kam 2015 raus. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich das Gefühl hatte, dass...
Ist das nicht Didi Besmore geschrieben
hat? Dass Didi Besmore geschrieben hat, genau. Und ich habe lange nichts von ihr gelesen, weil, ich habe zu französischer Literatur nicht so einen wahnsinnigen Draht.
Ja.
Aber neulich ist es mir in der Buchhandlung tatsächlich einfach so in die Finger gefallen. Da dachte ich so, ach. Und ich hatte das auch, eine Freundin hat es mir empfohlen, dann dachte ich so, naja. Schaue ich mal rein. Und das hat mich mit sehr gemischten Gefühlen hinterlassen. Mhm. Also eher mit unangenehmen, muss ich sagen.
Geht es um Sex?
Auch
und,
aber nicht.
Und um Klasse auch?
Sogar? Es geht sehr um Klasse. Ah. Sie wird so ein bisschen als der neue Racine oder so, wird sie gefeiert. Also es muss in Frankreich zumindest muss unglaubliche Wellen geschlagen haben, was hier bei uns, glaube ich, überhaupt nicht angekommen ist. Und es ist eigentlich ein Gesellschaftsroman, wenn man es genau nimmt.
Worum geht's denn?
Es geht um den Abstieg eines ohnehin schon prekären Lebenskünstlers, also besagter Vernon Subutex, der als Inhaber eines Plattenladens immer so ein Bohème-Leben geführt hat und jetzt so mit Ende 40, Anfang 50 von der digitalen Revolution eingeholt wird, seinen Job verliert, seine Freunde verliert und letzten Endes auf der Straße landet.
Fantastisch. Wenn man das beschreiben kann, also...
Genau, und sie beschreibt halt nicht nur, wie er auf der Straße landet, sondern wie er sich so in langsamen Spiralen abwärts bewegt. Also er macht so halt so Couchsurfen bei Freunden und dadurch werden halt alle Freunde, bei denen er absteigt, werden einmal so schlaglichtartig in jedem Kapitel beleuchtet. Da gibt es halt den Rechtsradikalen, es gibt den Identitären, es gibt die Gutmenschen, es gibt die ehemaligen Weggefährten, es gibt die Ex-Band-Mitglieder, natürlich war er auch in der Band gewesen, es gibt die Frauen, mit denen er mal zusammen war und die ihn halt wieder aufnehmen, die Mütter von Freunden, die er noch von der Schule kennt und so. Also er schleift sich so über alle Wohnzimmer, Schlafgelegenheiten durch ganz Paris.
Ah, das ist doch interessant.
Das ist ziemlich interessant und ist auch sehr gut beschrieben, weil es immer aus der Perspektive dieser Menschen, die ihn aufnehmen, beschrieben werden.
Und er hat vorher seine Wohnung verloren, oder wie ist es?
Genau, er hat seine Wohnung verloren, kann die Miete halt nicht mehr bezahlen. Ja. Und das geht halt alles so schleichend, wird dieser Trichter immer enger, durch den er das so durchrutscht. Und gleichzeitig gibt es noch eine andere Rahmenhandlung, dass er aber...
Aber das heißt doch, dass er im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er auch bei Geliebten von sich dann? Das ist ja dann die Währung, die dir bleibt, wenn du dein Konto leer ist,
dass du
noch sexuell attraktiv bist und da kannst du noch eine Weile von
leben. Genau, und alle sagen halt irgendwie, ist ja ein guter Typ, ne? Und tolle blaue Augen und hat sich auch gut gehalten, irgendwie so körperlich.
Ja.
Und es ist ganz krass, wie aber diese Währungen da benannt werden, ne? Also was gegen was so getauscht wird. Das ist ein einziger Tauschhandel in diesem Buch, ne? Ich gebe dir das, dafür kriege ich das. Ne, du bist schon so ein bisschen, ne, die Frauen werden meistens so als, ähnlich wie bei Beck übrigens, so ein bisschen als verwelkte, verkniffene Alten beschrieben.
Ja.
Und die einzigen, die eigentlich wirklich gut wegkommen, sind transsexuelle Prostituierte.
Na, bei dieser Brutalität, ich kann nachher auch noch was dazu sagen, weil ich gerade ein Buch von Annie Arnaud lese.
Ah ja, okay.
Das ist, glaube ich, die Franzosen sind da sehr von Camus einfach geprägt. Ja.
Es ist der unglaublich, mit welcher Kälte das beschrieben wird.
Ja, ja. Aber ne?
Auch wieder so, dass wir auch so Säurebad. Ja, ja. Also ich musste möglich zwingen, da weiterzulesen, weil es hat natürlich auch diesen extrem ätzenden, bissigen.
Aber es hat was
Humor.
Wahrhaftiges auch, ne? Wenn du die Human, das humanistische
das
Mäntelchen
Feigenblatt, genau, das wirst du
dann
weggezogen.
Kommst du der Wahrheit
genau,
näher. Also,
ja. Genau. Aber ich fand es teilweise schon auch sehr unangenehm zu lesen, weil das halt einfach mit so einer Kaltschnäuzigkeit beschrieben.
Also
man kann
zu viel davon bekommen.
Man kann zu viel, ja. Es geht halt auch immer, weißt du, da ist dann die arabische dumme Fotze, die im Supermarkt vor dir steht und die du am liebsten mit der Knarre einfach wegballern würdest. Ne? So, weil was verpestet dir hier die Luft, weißt du, so geht das halt die ganze Zeit.
Ja,
ne?
Vermutlich. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen. Ja.
Genau, und das ist halt, weißt du, so ein ständiger Rant eigentlich von allen. Und wie gesagt, die einzigen, die sowas Menschliches haben, sind halt die so ganz randständigen, so die Pennerin, die um ihren Hund trauert, die transsexuelle Prostituierte, die sie selbst ermächtigt und einfach sagt, so, ich werde jetzt zum Mann, weil als Frau habe ich keine Chance. Also so geht das halt wie so bam, bam, bam. Und ich weiß, es gibt Leute, die verehren sie in meinem Freundeskreis. Ganz, ganz toll, toller Roman irgendwie. Ich habe mich so ein bisschen durchgequält, weil ich es wahnsinnig anstrengend fand. Also in der Wahrhaftigkeit sicherlich ganz nah an dem, was Leute sagen würden, wenn sie sich nicht zurückhalten müssen. Aber es tut schon weh.
Ja.
Genau. Und es gibt noch zwei weitere Teile, also wenn man wissen will, wie es weitergeht. Also offensichtlich ist die Gosse jetzt nicht unbedingt der Endpunkt, sondern es geht vielleicht auch wieder bergauf.
Oder tiefer.
Genau. Oder noch tiefer.
In den Untergrund.
In den Untergrund, in die Psychiatrie.
Ja. Schön, klingt für mich total interessant, weil es ja auch so eine, also vom Erzählerischen her, siehst du ja gleich einen ganzen Roman vor dir. Ne, genau das zu beschreiben, dass wie man immer wie es in Hans im Glück mäßiger, es wird immer weniger. Oder Hans im Unglück, ja.
Ja, genau. Ja, es ist also von der Struktur her, würde ich sagen,
Du kannst eine ganze Gesellschaft so erzählen durch den Abstieg, so.
Genau, ne? Genau.
Die ganzen Etagen runter.
Genau, und durch diesen Freundeskreis, der halt sehr divers ist, ne? Oder diese Begegnung, es sind ja nicht nur die Freunde, sondern es gibt noch eine Rahmenhandlung. Die kann man jetzt mehr oder weniger gelungen finden. Er war halt in der Band und der Sänger dieser Band, der hat halt durchgestartet im Rest, im Vergleich zum Rest der Band, die sich halt irgendwann zerlegt hat. Und der hat Selbstmord begangen und es gibt eine rare Aufnahme von ihm. Und dieser Vernon Subutex besitzt die offensichtlich, aber ohne zu wissen, dass die irgendwo am anderen Ende von Paris schon mit Gold aufgewogen wird. Und alle sind hinter ihm her. Und versuchen ihn, der halt immer spurloser wird, versuchen ihn zu finden, um ihm diese Aufnahme abzujagen. Also das ist nur sozusagen so ein Cliffhanger, der dann immer sich so durchzieht.
Siehst du denn da Parallelen, also ich könnte mir vorstellen, dass man sie sehen kann, zu den aktuellen politischen Ereignissen in Frankreich, also kurz davor zu stehen von so einer populistisch, halbfaschistischen Partei regiert
zu werden.
Ja,
klar ist das dann natürlich, werden natürlich, klar, so also Pen-Anhänger werden dann natürlich wörtlich.
Du wirst immer
zitiert.
Ärmer steigst ab, aber anstatt links zu werden und vernünftig an der Revolution zu arbeiten, wirst du ein rechtes Teil des rechten Pöbels, Troll,
Ja, wobei ich halt immer denke, so dieses Ideal, dass linken, rechtschaffenden Arbeiterproleten irgendwie, Proletarier ist nicht Proleten, das ist eine Erfindung. Irgendwie.
Ja, natürlich.
Das ist
ein schönes Bild.
Es ist ein wunderschönes Bild. Ja. Ich habe da auch lange dran geglaubt. Mhm. Ich dachte so, links und arm ist automatisch gut. Aber offensichtlich nicht. Und keine, ja. Genau. Das kommt natürlich drin vor, aber es wird natürlich auch nur angerissen. Ne? Also da,
aber das ist immer die Frage, in welchem Umfeld. Also in Frankreich, glaube ich, waren die Linken, also dieses Bild des guten, armen Linken, das hat vor allem in der Zeit des Faschismus, als Frankreich besetzt war, gut funktioniert und danach so. Und in diesem
gut, aber man darf auch die französische Revolution natürlich nicht vergessen. Ne? Das ist
so
natürlich so der Urgrund irgendwie, glaubst
gut,
du nicht?
Die waren jetzt nicht gerade, die Linken waren da nicht gerade gut, würde ich sagen, in der französischen Revolution.
Ja, aber es war trotzdem so eine Auflehnung von unten gegen, wie auch immer.
Okay, aber gehen wir jetzt nicht so weit zurück und Rückkehr nach Reims.
Ja.
Von?
Anja? Nee, von, genau. mich darfst du nicht fragen. Mein Namensgedächtnis aus, sollen wir das schnell googeln?
Das googeln wir schnell und dann schneiden wir es raus. Nein, wir schneiden ja gar nicht
hier. Wir schneiden nicht. Wir überbrücken.
Aber das ist auch so eine Alters.
Du, es ist ganz schlimm.
Von Didier Eribon. Rückkehr nachher. Genau. Da wird genau das beschrieben, aber, wo aus Ausrecht, genau. Aufrechten.
Schön ist auch, was ich hier angeboten habe. Rückkehr zur Blauen Lagune, Rückkehr ins Weltall, dann erst Rückkehr nach Reims.
Ja,
also zur Blauen Lagune sticht. Okay.
Ich habe hier Rückkehr nach Aschkenas, Rückkehr nach Montauk, Rückkehr nach Hogwarts, Rückkehr nach Rimini. Auch einiges,
aber dir wird nicht so viel...
Rückkehr nach Lemberg, das ist ein bisschen anders.
Das ist ein bisschen anders, ja. Ich krieg mehr Populärkultur angeboten, wie kommt's?
So, Didier Eribon, der beschreibt ja genau das, wie eben aus diesen aufrechten linken Proletariern unangenehme Le Pen-Wähler werden.
Ja. Ja, das muss ich auch nochmal
lesen. Mit dem Umfeld zu tun, das zahlt sich dann eben nicht mehr aus, ein anständiger Kommunist zu sein, sonst wären sie es vielleicht geblieben.
Ja, aber das
im Frankreich, im neoliberalen, aus, im neoliberalen Frankreich.
Ja, also ich habe generell den Eindruck gewonnen, also davon abgesehen, dass es natürlich eine literarische Tradition hat, offensichtlich in der französischen Literatur wirklich so drauf zu hauen und so eine ganz zynische, also eine sehr zynische Weltsicht zu pflegen.
Könnte sein, ja. Ich weiß nicht, ob das zynisch, ob ich das auch zynisch nenne, aber das ist in dem Fall vielleicht zynisch.
Ich habe das Gefühl, es ist halt generell eine sehr, sehr von Kälte geprägte Gesellschaft und viele Franzosen, die ich kenne, die bestätigen das ja auch, die sagen, ne, also dieses allein diese Erziehung, diese französische Erziehung, die ist schon so, dass es einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ne? Also Mütter-Kinder-Verhältnisse oder überhaupt so familiäre Verhältnisse, das ist nochmal sehr viel anders. Ne? Das ist sehr auf Leistung, Klassenbewusstsein.
Klassenbewusstsein, ne? Klassenerhalt, so klar.
Klassenerhalt.
Das ist ja auch in so einer strengen Klassengesellschaft wie Frankreich ist, das ist auch eine Katastrophe, wenn du absteigst.
Ja.
Wenn du hier bei uns mal ein paar Monate zum Arbeitsamt muss, ja, wer hat das nicht schon gemacht oder so?
Ja. Zumindest das, in der Großstadt.
In der Großstadt, da gehörst du jetzt noch nicht zur Unterschicht, aber es könnte sein, dass das in Frankreich ein bisschen anders ist, keine Ahnung.
Also das merke ich immer wieder. Ich glaube, deswegen lese ich auch französische Literatur nicht so wahnsinnig gerne, weil ich das generelle Atmosphäre nicht so wahnsinnig mag. Ich bin jetzt auch kein großer Wellback-Fan.
Ja, ich liebe französische Literatur. Annie Ernaux zum Beispiel, das lese ich gerade, das Buch.
Gut.
Das hätte ich jetzt mitgebracht, wenn ich fertig wäre.
Ja, ja.
Un jeune homme, ein junger Mann.
Ja.
Da beschreibt sie, das hat sie jetzt geschrieben mit über 80,
ja,
wie sie vor 30 Jahren ein Verhältnis mit einem nochmal 30 Jahre jüngeren Mann hatte.
Mit 50, also mit einem 20-Jährigen.
So, genau, sie war 50, aber sie war in den 50ern, er in den 20ern,
ja,
genau.
Ja.
Und beschreibt es also auch mit dieser sezierenden, kalten, ja, Draufblick, wie sie den auch ausgebeutet hat. Also als Mitte 50-jährige Frau. Das ist eine kurze Erzählung, nur.
Ja.
Und das ist faszinierend. Also das, ja, diese Ehrlichkeit und auch mit sich. Ich glaube, was sie sowieso macht, Annie Ernaux, ist einfach, dass sie sehr stark ihr eigenes Leben ausbeutet, vieles auch tut. Gut, man muss immer sagen, es ist angeblich ihr eigenes Leben. Ob es wirklich so war, können wir wirklich nicht nachvollziehen. Es ist eben dieses Autofiktionale.
Ja.
Und um darüber zu schreiben, sagt sie auch ganz klar, bestimmte Affären in ihrem Leben geht sie ein, um dann darüber zu schreiben. Und auch dieses sich selbst entäußern und auch völlig scheitern und völlig fertig gemacht zu werden von bestimmten. Ja, und das ist eben, ich will jetzt auch nicht so zu lange über das Buch reden, aber was da auch zusammenkommt, ist eben diese Rolle von Sex und Klasse.
Ja.
Annie Ernaux ist eben auch so aus der Unterschicht, da aber schon eine bekannte Intellektuelle.
Ja, wir hatten ja in meinem Buch auch von ihr besprochen.
In ihren 50ern, heute ist sie in ihren 80ern.
Ja.
Und dieser junge Mann ist eben das, was sie vorher war, nämlich so ein jemand, also ein, ja, aus der Normandie, aus so einem Bauernumfeld, also jemand, der, und das ist Teil dieser Ausbeutung, dass sie sich dann, das beschreibt sie auch so ganz offen, sich dann mal so, weil sie sich allen anderen Männern, sie hat sich ja, wenn man so will, hochgeschlafen.
Unterlegen gefühlt dann.
Ja, immer unterlegen gefühlt hat und immer auch unterlegen fühlt, auch mit dem damals dann aktuellen Partner, den es natürlich auch noch gibt. Und da kann sie sich dann überlegen fühlen und so und sich auch so rächen an diesen ganzen anderen Männern, an diesem armen jungen Kerl, der im Grunde genommen seine Zeit verschwendet mit einer Frau, die für ihn keine Zukunft hat. Also schon stark. Also das diese, also sie schreibt ja über sich selbst. Einem Mann würde man das Buch um die Ohren hauen, aber das ist irgendwie, das ist faszinierend.
Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass da trotzdem so die Menschlichkeit oder der Humanismus so ein bisschen subtrahiert wird.
Nein, aber das es geht
um einfacher drüber schreiben zu können.
Es geht aber im Kern um Menschlichkeit und Humanismus. Es geht, da wird ja sozusagen das Unmenschliche seziert, um zu zeigen, Leute, so sind wir, so bin ich.
Ja gut, aber
so soll es
ja
nicht
immer,
sein.
Genau, ja? Aber es ist ja immer nur ein Teil dessen, was man da macht. Weißt du, ich glaube, vielleicht war ja auch Liebe dabei, aber es ist natürlich viel einfacher zu beschreiben. Hm. Ich glaube, als Autor ist es sehr viel einfacher, sowas zu beschreiben,
wenn
man sich in so ein Extrem reinbegibt und die Ambivalenzen rauslässt. Weißt du, dann gibt das halt so ein Fanal irgendwie und ist nicht so ein, wie das Leben halt immer ist, eine komplexe, ambivalente oder polyvalente Angelegenheit, die viel schwerer zu fassen, also viel schwerer in so eine These zu gießen. Also.
Ja, und es ist eben dann da, so in dieser Beziehung, die sie beschreibt, halt mal andersrum, es ist Liebe im Spiel, der junge Mann liebt sie, das ist klar, und sie liebt nur sich, das ist auch klar.
Ja.
Also sie findet das toll und findet ihn faszinierend und erotisch und was nicht alles, aber lieben tut sie nur sich selbst und das merkt sie auch in dem Moment. Und das beschreibt sie auch später und ja, also es geschieht alles mit offenen Augen, und offenem Bewusstsein. Ja. Und so vielleicht auch bei der Despond, heißt sie so.
Despond.
Ja, genau.
Ja.
Bei Houellebecq, ich glaube Houellebecq ist gut, ich habe echt nicht genug von ihm gelesen, weil ich das nicht mag. Das ist vielleicht eine Art von ja, der macht das so nach, der äfft das so nach, diese Art, oder? Dieses, dass man, also Hauptsache, man ist offen und brutal. Ja.
Na, ich weiß nicht, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs irgendwie. Mhm. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon, wann habe ich das erste Buch von ihm gelesen? Mitte der 90er, Anfang der 90er, glaube ich.
Also der erste französische Schriftsteller, bei dem ich das festgestellt habe, dieses kalt sezierende, auch ein bisschen moralfrei betrachtende, war ja nun Camus.
Ist Camus, der Fremde. Genau, genau, genau.
Das
genau,
hat
genau.
seinen Einfluss.
Naja, was heißt nachäffen? Es ist halt eine das
man
ist ja auch
gut
keine Appropriation, das ist ja, du hast einfach Vorbilder, weißt du? Okay. Es gibt ja keine Kultur, es gibt ja kein Werk, was nicht sich an irgendwas anderes anlehnt.
Na gut, aber es geht ja gut, man kann es gut und schlecht in sein eigenes Schaffen integrieren und so. Na,
ich war von Houellebecq, ich war am Anfang sehr überzeugt davon.
Okay.
Ich finde halt nur, es ist halt so offensichtlich immer wieder das Gleiche.
Ja, das kalkuliert.
Ja, was halt kalkuliert, ich glaube, es ist halt auch einfach sein Ding.
Vielleicht.
So, ich glaube, der kann auch nicht anders. Also,
okay.
Jetzt komme ich dir nochmal an. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, dass dieser Mann jetzt anfängt.
Es gibt alte Bilder von ihm, da sieht er gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, der pflegt auch seine Hässlichkeit.
Ja, klar. Aber das meine ich halt, das ist natürlich ein Image irgendwie, das hat Erfolg, da richtest du dich ein, irgendwie, das ist deine Marke. Das ist halt einfach so eine Marke, Houellebecq zu sein.
Ja.
Aber bei der Spawn ist es im Prinzip nicht anders, weißt du? Also klar, da wird halt auch, da geht es die ganze Zeit um Sex und halt um diese Währung von Sex und sie hat ja das andere Buch, da ging es ja auch um eine Verteidigung der Prostitution und nicht umsonst kommen ja nur Prostituierte wirklich gut weg. Mhm. Also das geht ja, also sie nimmt da ganz klar auch, bezieht da ganz klar Stellung. Mhm. Und interessanterweise, das fällt mir jetzt gerade ein, dass einer von diesen Rechten, Xavier, der ist durchaus ein reicher Rechter. Mhm. Also das gibt's auch. Ne? Es gibt jetzt nicht nur diese marginalisierten Le Pen-Wähler irgendwo in der Normandie, sondern es gibt halt auch diese Pariser gut situierten, aber er ist halt trotzdem ein Verlierer, weil er halt reich geheiratet hat. Also er hat aufwärts geheiratet und rächt sich, glaube ich, an der Gesellschaft, die ihm diese selbst zugefügte Schmach irgendwie verantwortet. Rächt er sich, indem er alles tritt, was halt unter ihm ist.
Ja, weil das ist auch bei uns in unserer Gesellschaft so, wenn eine Frau reich heiratet, nach oben heiratet, das wird, das verzeiht man ihr. Bei Männern nicht. Also das wird immer darauf hingewiesen, das hat er sich nicht selbst erarbeitet.
Das genau, so. Und er ist eigentlich ein Schlappschwanz.
Eigentlich ein Schlappschwanz, genau. Der hat, es gibt auch diesen von Anhalt und alle möglichen Witzfiguren auch im Boulevard, die im Grunde genommen sich da irgendwo reingeschummelt haben in so eine in die High Society und da hingehören.
Das hat immer was von Heiratsschwindler.
Ja, machen Frauen aber auch, aber das ist irgendwie so, das ist dann so.
Ja, das ist ja auch, so. Das hat ja Tradition.
Friede Springer zum Beispiel, die mal als Kindermädchen bei Springers angefangen hat, heute eine der mächtigsten Frauen Deutschlands ist.
Ja, aber das ist ja auch bekannt irgendwie, aber das finde ich auch immer so faszinierend, dass Männer nach unten heiraten und Frauen nach oben. Und dass Männer aber sich auch grundsätzlich nach unten orientieren. Also ich sehe das sogar im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie, dass Männer, wenn sie die Wahl haben, eine gut ausgebildete, wohlhabende Akademikerin zu heiraten oder ihre Zahnarztgehilfin, hatten sie einen Zahnarztgehilfin.
Interessant.
Wo ich immer denke, warum? Warum? Kann mir das bitte mal irgendjemand erklären? Ist das, weil sonst Mansplaining nicht funktioniert? Oder ist das, weil du dein Selbstbewusstsein aufpolstern musst?
Ich glaube, es hat sicher, ich will das nicht kleinreden, es hat, glaube ich, mit den Männern zu tun, aber auch mit der Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, dass du als Mann mehr davon hast, wenn du so heiratest, als wenn du eben sozusagen die Zahnärztin heiratest.
Ja, aber und da das hast dann du doppelt so das Gehalt, beide, du kannst Urlauben machen, irgendwie, du hast einen Gesprächspartner auf Augenhöhe, irgendwie, du hast jemanden mit Selbstbewusstsein.
Ja, ja, das sind alles gute Argumente, aber die, also. Aber es ist vielleicht vom insgesamt vom gesellschaftlichen Ansehen nicht, also hast du dann eher Probleme, das ist dann eher was, das hinkt ein bisschen.
Ja, aber warum?
Ja, weiß ich, weil die Gesellschaft so ist.
Ja, aber warum unterstützt ihr das eine und das andere? Also, weißt du, es gibt doch, warum? Also, sag mir mal, das finde ich total faszinierend.
Irgendwie. Na, ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch in unserer sehr aufgeklärten Gesellschaftsteil, in dem wir leben, auch immer noch diese herkömmlichen Rollenmuster gibt. Dass eine Frau dann, wenn Kinder kommen, dann auch auf ihre Karriere verzichtet. Und es ist natürlich einfacher, wenn sie nicht so eine tolle Karriere hat oder noch nicht. Ja. Als diese
immer noch diese Versorgerehe, dass das halt einfach immer noch so der
Standard ist. Genau, ja. Zahnärztin mit Opernabonnement, die auch noch drei Sprachen kann und sich mit dir vernünftig unterhalten kann, die wird das nicht aufgeben dafür. So. Ja. Und dann kriegst du entweder keine Kinder oder bist so reich, dass du mit Angestellten operieren kannst. Ja. Oder du als Mann machst den Abstrich. Und das ist ein Problem, vom Ansehen her. Ja. Und das kann vielleicht sogar mit Geld gar nicht aufgehoben werden. Also das verstehe ich schon. Also
wenn du dann aus dem Alter raus bist, wo du Kinder kriegen willst, dann hattest du im Zweifelsfall die 20-jährige jüngere Zahnarztgehilfin.
Ja, weil die kriegen kann. Ja?
Weil das Opernabonnement bis dahin nicht mehr ganz taufrisch ist.
Naja, es gibt ja diese Caroline Rosales, die hat darüber auch ein Buch geschrieben, wo es um Fuckability geht. Das ist ein grober Ausdruck dafür, dass eben eine Frau im gebärfähigen Alter einen Wert an sich darstellt, auch wenn sie gar keine Kinder bekommt.
Ja, also auch wenn der Mann keine Kinder haben will.
Ja, selbst wenn du als Mann in einem Alter, in dem eine gleich alte Frau keine Kinder mehr bekommen würde, eine Frau hast, die Kinder bekommen kann, ist das ein Wert an sich, auch wenn du diese Kinder dann gar nicht bekommst.
Ja.
Das ist leider so. Und das ist halt vermutlich eine archaische Geschichte. Aber es ist wirksam. Und also die Caroline Rosales beschreibt es, ich habe das auch jetzt nur so überflogen, von so einem Redaktionsalltag auch bei Springer oder so, wie du als Frau, das ist dann für dich ein eigener Wert, für diese Fuckability sozusagen.
Ja, klar.
Und wenn du darüber hinaus
bist. Das merkst du ja auch als Frau, wie du behandelt wirst, genau. Ne? Also jenseits der Menopause und vorher so.
Wenn du nicht mehr sexuell verfügbar bist, ich glaube, so heißt es auch, dieses Buch, dann kannst du das ganz schwer, da musst du entweder schon eine Position erreicht haben, wie
du bist ja sogar sexuell verfügbar, du bist halt nur nicht gebärtechnisch verfügbar sozusagen. Ne?
Ja, aber es geht um die Gebärfähigkeit.
Es geht um
die
Gebärfähigkeit.
In diesem Wert, den du hast und den du auch als Mann hast, es geht um das Potenzial, das zu tun.
Ja.
Da musst du dann gar nicht, du musst diese Kinder gar nicht kriegen.
Ja, genau. Und ich habe dann irgendjemand meinte dann auch, als ältere Frau musst du entweder exzentrisch oder reich sein oder am besten beides, um noch eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und deswegen ist es leider so, also dass eben das als Mann ist sich dann, wenn du schon eine Beziehung hattest mit einer Frau, die eben aus diesem gebärfähigen Alter rauskommt, wenn du dieses Pferde wechselst und das bringt dir Ansehen und so viel gesellschaftliches Kapital offensichtlich, dass es vielleicht eben sogar mehr wert ist als das Geld, was da vorher hätte sein können oder da war oder so. Geld ist eben doch nur ein Teil des Kapitals.
Ja, ist so deprimierend. Lass uns das Thema wechseln. Was hast du denn mitgebracht?
Naja, wir können das Thema wechseln, aber ich finde es angenehm, das auch mal so zu benennen und ich finde es auch gar nicht gut, dass es so ist, aber es ticken halt viele Leute so und es sind Strukturen, die unsere Gesellschaft durchwirken und das ist stark und betrifft uns selbst und wir sind da selbst sozusagen Täter und Opfer.
Nee, also ehrlich gesagt, ich würde da sogar gerne noch viel mehr drüber reden, weil das natürlich gerade mich, meinen Freundeskreis natürlich, wir sind ja in dem Alter, wo man diesen Umschwung bemerkt irgendwie und wo man halt glaube, sich ganz viele überlegen irgendwie, okay, wie geht's denn jetzt weiter und was macht man? Also kann man so eine Revolte dagegen auch mal initiieren?
Das ist interessante Frage, ja, ob man also das kann. Aber die Frage ist doch eigentlich eher, wie du, wenn du dich, wenn du das von der Frauenperspektive siehst, also derjenige, die rauswächst aus der, aus der fruchtbaren Zeit, wie du, das ist ja noch viel Leben da, ne? An die bis 40, 50 Jahre.
Genau.
Und will ich die ganze Zeit damit unglücklich sein? Wie kann ich? Und also ich habe eben auch schon die Ansicht gehört, dass Frauen sagen, es tut eigentlich gut, dass man nicht immer nur so als Trophäe zwischen den Männern hin und her gehandelt wird. Dass man endlich mal da ist und als Person gesehen
wird. Man ist als Person, wird als Person
nicht,
gesehen.
Nicht mehr als ein Wertgegenstand.
Ja. Genau, nicht mehr als Objekt. Irgendwie. Als Objekt, du wirst natürlich zum Subjekt. Klar, du merkst natürlich, dass, sage ich mal, 98% der Aufmerksamkeit deinem Objektstatus vorher gehört hat.
Genau, die haben gar nicht mich gemeint, sondern nur das, was ich für sie repräsentiere.
Genau.
Das ist erstmal enttäuschend.
Das ist erstmal natürlich das zerplatzende Illusion irgendwie. Ich fand das auch extrem befreiend tatsächlich, weil ich merke auch, ich gebe mich jetzt natürlich auch mit ganz vielen Leuten auch gar nicht mehr ab irgendwie. Ja, genau. Oder das macht überhaupt keinen Sinn mehr.
Ja.
Also, Frauenfreundschaften werden sehr, sehr, sehr viel wichtiger,
ja,
weil da natürlich eine ganz andere Solidarität, ein ganz anderes Verständnis da ist. Ich glaube auch Beziehungen verändern sich natürlich einfach komplett. Ne? Also auch so das Zusammenleben mit einer Frau wird sehr viel attraktiver als das mit, also viele Männer merkt man natürlich auch, die fand man auch nur gut. Wegen der Fuckability. So, und wenn die wegfällt, die fällt ja dann umgekehrt, lustigerweise fällt die ja auch weg, ne? Also
das bemerken Männer aber nicht.
Genau,
das
merken Männer nicht, genau.
Die halten sich immer noch für so genauso toll wie mit 25.
Genau. Ja. Aber da merke ich halt auch, die sind, glaube ich, deswegen für jüngere Frauen interessant, weil jüngere Frauen noch nicht so viel, ich sag mal ganz klar, Scheiße gefressen haben irgendwie. Ja. Also bei ganz vielen Männern würde ich heute jetzt auch sagen, du, nimm deine ganzen Psychosen und Neurosen und geh damit zu irgendeiner 20-Jährigen, bitte. wenn die damit noch klarkommt, wenn die noch Energie dafür hat, so. Ne? Also von daher ist diese Verteilung gar nicht so blöd eigentlich. Die Frage ist natürlich nur, finden sich diese paar wirklich Erwachsenen mit 50er, mit 60er, also da müsste man eigentlich nochmal eine ganz neue.
Interessanterweise ist es ja in diesen traditionellen islamischen Familien so, wo Männer bis zu 4 Frauen haben dürfen, so dass die Frau die nächste sucht. Ne? Oftmals. Die erste Frau, wenn sie genug hat von dem Alten, dann sucht sie die zweite, weil sie muss ja auch mit ihr klarkommen und gibt sie dem Mann, komm jetzt, tob dich an der aus, ich brauche ein bisschen.
Ja, ich brauche mal ein bisschen Freiraum, wenn es weiß.
Also insofern kann es schon sein, dass das eben, dass es durchaus auch Tradition hat, sowas.
Ja, ne? Ja, genau. Dann
du empfiehlst das Buch?
Irgendwie schon eingeschränkt. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn man Lust auf Säurebad hat, ist man da genau richtig, wenn man diese Art von Humor mag. Wenn man da nicht so Bock drauf hat, kämpft man sich so ein bisschen durch.
Also, ich habe jetzt, F.C. Delius ist gestorben und deswegen habe ich ihm zu Ehren nochmal ein Buch von ihm, oder ist ein Buch von ihm gelesen, was ich noch nicht gelesen hatte.
Ich kenne ihn ja nur über dich.
Ach was, tatsächlich? Ja. Ich würde schon sagen, dass er zu den bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Schriftstellern zählt.
Ja, du weißt ja, der ist mit deutschen Schriftstellern sowieso nicht so hab irgendwie. Ja. Wenn dann eher mit den Jüngeren irgendwie.
Noch jünger, ja.
Wie alt, in welchem Alter ist er denn gestorben?
Müsste ich jetzt, der heißt sowas wie Jahrgang 40, der ist dieses klassische 68er Generation, ich glaube, ja, sowas in dem Dreh.
Ja, mit denen, auch 39. Mit denen hatte ich es tatsächlich nicht
so. Nee, stimmt, ich glaube, er ist 79 Jahre alt geworden, also gar nicht mal so alt.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt Spekulation, ich glaube, weil ich habe ein spätes Interview von ihm gehört, da hat man das gehört, dass er seine Stimme schwand, vielleicht war er krank.
Ja.
Heute ist man ja, mit 79 gibt es ja noch keinen Grund zu sterben heutzutage. Gut, er ist tot und dann wurde viel wieder über seine Bücher geredet. Ich habe ein paar von ihm gelesen, die mir total gut gefallen haben und mich auch sehr beeindruckt haben. Zum Beispiel habe ich gelesen Amerika-Haus. Da geht es um 1968, die Demonstrationen, und das mir so gut gefallen hat, dass da so eine Figur gibt, die eigentlich nur ganz passiv ist, wie er vielleicht auch selbst als Mensch war, und sehr viel beobachtet und nicht so richtig mitmischen kann. Und das ist finde ich, eine ganz tolle Hauptfigur. Dann habe ich auch gelesen, die Flatterzunge, auch so eine Außenseitergeschichte, die auf einer wahren Begebenheit wurde. Das haben wir hier schon mal besprochen. Da geht es um diesen, ich glaube, Oboisten oder Klarinettisten, diesen armen Teufel, der in Israel aus so einer Wut heraus mal eine Hotelrechnung mit Adolf Hitler unterschrieben hat. Oh. Und dadurch natürlich absolute Persona non grata war. Und er hat sich eben das aus so einer gewissen Nächstenliebe, also er hat sich so erbarmt dieser Geschichte und sich das mal diese Geschichte angeguckt und die mal so erzählt, wie es vielleicht war oder hätte sein können, wie man aus so einer Art inneren Not, und der war gar kein Antisemit, richtig, in so eine Lage kommen kann, so einen Unsinn zu machen und das, und dann kommt es auch noch raus. So.
Ja. Das.
So, und jetzt habe ich, es starb, und dann war Uwe Timm, den ich auch sehr verehre, im Radio, und der hat eben dieses Buch, der sagt, es sei sein Bestes, Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde. Da geht es um 1954, als Deutschland Weltmeister wurde.
Okay, ist also ein sehr schmales Männchen, also eher so Novellen, hat eher so Novellenstärke.
Ein bisschen steht Erzählung drauf sogar.
Ne?
Es hat schon mehr als 100 Seiten, aber es ist tatsächlich ein schmales Buch und es erzählt eben, es ist eine klassische Erzählung, es erzählt eigentlich nur diesen Tag. Vom Glockenläuten bis zu dem Moment, als Deutschland und damit auch FC Delius Weltmeister wird. Das muss so am späten Nachmittag gewesen sein.
Ja.
Und
es wirkt jetzt erstmal sehr, sehr weit weg.
Warum? Von was? Weit weg?
Von mir zum Beispiel.
Ach so.
Also so ein Mann 1954, der sich daran erinnert, dass Deutschland 1954 Weltmeister wurde, das ist für mich so ein bisschen.
Es geht natürlich um was ganz, um mehr.
Natürlich geht es um mehr.
Es geht um diesen Jungen, der da, der das erlebt. Und der in der Situation, es beginnt mit dem Glockenläuten, also er schreibt über sich, das ist klar auch. Er ist Pfarrerssohn im Hessischen, also in der hessischen Provinz. Und diese Glocken sind im Grunde genommen der Schlag seines Vaters auf sein Hirn. Und dieser Vater wird dann dieser Sonntag beschrieben, wie er als Pfarrerskind auch nicht frei, darf da nicht Fahrrad fahren und er muss bestimmte Sachen anziehen und so weiter
und
so weiter.
Und die Nachkriegsgesellschaft natürlich.
Die Nachkriegsgesellschaft und diese 50er Jahre und dieses Lutherdeutsch, und in dem auch der Vater redet und der ihn so wahnsinnig einschränkt. Gleichzeitig ist, man muss bei FC Delius wissen, dass er ein Stotterer gewesen ist. Also der hatte bis zum Schluss sowas wie starke Wortfindungsschwierigkeiten, habe ich auch manchmal, aber bei ihm war es schlimmer, glaube ich. Das hat nicht sein Schreiben beeinflusst, ganz im Gegenteil.
Ja, oft geht Schreiben ja viel besser als Sprechen.
Und er hat eben auch als Kind, war das eben immer schon sein, er beschreibt es als so, wie als hätte man eine Klammer im Mund, so, ja, wie so die Kühe, was kommt nicht raus, Buchstaben.
So eine Maulsperre.
Maulsperre. Und er kommt dann gegen diesen Vater nicht an. Und es gibt einfach nur eine Situation in zwei Varianten, wo er das nicht hat. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, die stottern und dann können sie singen. Bei ihm ist es der Fußball. Also wenn er Fußball spielt und ruft oder wenn er Fußball hört am Radio oder zuguckt, dann stottert er nicht. Dann ist er sozusagen, ist er befreit und dieses Fußball hat. Also das darf der Vater gar nicht. Und dann gibt es also die allerbeste Szene, das hat gar nichts mit Fußball zu tun, ist die Sonntagsbraten-Szene. Das kommt ja vor dem Fußballspiel, weil der Vater, der hat 2-3 Gottesdienste und es gibt dazwischen diesen Sonntagsbraten und der Vater schneidet mit dem Messer diesen Sonntagsbraten und dann schafft der FC Delius das zu verquicken mit dieser alttestamentarischen Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak
opfert.
Genau. Ja, und das ist also, finde ich, ganz starke, große Literatur, wie er das schafft, das zusammenzubringen und dann auch zu spüren oder eben dieses Gefühl, was er als Junge hatte, ich bin so wie Isaak und dieser Alte ist wie Abraham und der würde mich genauso opfern oder hat es vielleicht schon getan.
Das ist natürlich klar. Ja, klingt interessant.
Ja, fand ich also von der Geschichte ganz stark. Ich muss sagen, dass ich FC Delius, ich finde den sehr interessant als Schriftsteller, aber ist auch mit Einschränkungen. Ich finde halt seine Sprache dann auch, das ist mir auch tatsächlich zu lutherisch.
Ja.
Also auch wenn er gar nicht darüber schreibt, ist mir zu.
Darf ich gerade mal reinschauen?
Ja, ist mir zu freudlos. Also der wirkt so bis heute in allem, was er geschrieben hat, so wahnsinnig beschwert. Und es ist auch humorvoll teilweise, aber das ist so jemand, der so mit so einer ganz großen Bürde durchs Leben läuft und in allen seinen Figuren groß schuldbelastet ist. Ja. Das war auch in Amerika Haus so, wo dieser junge Student
sich einfach... Das hat was sehr Religiöses tatsächlich.
Einfach einfach mal Spaß haben konnte oder auch schreien konnte oder in der Flatterzunge, wo jemand sich mit der schlimmsten Schuld, einer der schlimmsten Sünden sozusagen, die man überhaupt begehen kann, belastet aus so einer Torheit heraus sozusagen. Ja, so unschuldig schuldig geworden. Ja. Das ist so, das zieht sich durch das ganze Werk, was ich von F. Cedelius kenne, also ganz christlich, urchristlich, protestantisch.
Ich wollte gerade sagen, die menschliche Tragödie, Vertreibung aus dem Paradies quasi, also dieses...
Ich hoffe halt
Urschuld.
Für ihn, dass er sich als Mensch daraus befreien konnte in seinem Leben. Also ich denke, dass das Schreiben sich ja dazu beigetragen hat. Ich habe aber manchmal die Befürchtung, dass er ernst und auch traurig geblieben ist. Mhm. Und da sieht man eben auch mal, was man anstellen kann, wenn man Kinder nicht mit Zärtlichkeit erzieht, sondern mit harten Worten. Ne?
Ja, da richtet man sicherlich, genau. Mhm. Ja, ist auch immer wieder erstaunlich, dass Erziehung, dass jeder erziehen darf. Jeder darf älter werden, Eltern werden, nicht älter auch. Ja.
Du meinst, es müsste im Grunde einen Führerschein geben für Eltern. Ja,
natürlich. Es ist klar, es verbietet sich natürlich, diesen Gedanken überhaupt zu denken. Aber eigentlich müsste sowas dass man denkt, so Leute, macht doch wenigstens einmal kurz so ein psychologisches Training. So, wie gehe ich mit meinem Kind um? Nicht schlagen, nicht anbrüllen, nicht... Zärtlichkeit und Wärme irgendwie das oder einmal wenigstens den Leuten klar machen, was da eigentlich auf sie zukommt.
Naja, wo das gemacht wird, ist ja, wenn du ein Kind adoptieren willst, zum Beispiel, da wird aber ganz genau geguckt, wie sieht es da zu Hause aus, wie sieht es in den Ecken aus, was habt ihr gemacht?
Genau. Und das ist schon eine absurde Diskrepanz, ne? Dass da so eingegriffen wird, während ansonsten jeder Psychopath irgendwie Kinder quälen darf.
Ja, und das würde
seine eigenen.
Ja, keine Ahnung. Also ich würde das auch jetzt F. Cedelius Vater gar nicht unterstellen. Der war kein Psychopath. Das war ganz einfach mal ganz normal zeitgemäß. Der war Pfarrer und sehr konservativ und Haupt einer großen Familie und da lief das halt so.
Naja, gut, weißt du.
Und Kriegsteilnehmer und so weiter.
Genau, aber das ist deswegen, dass halt, ich sage ich mal, Psychopathologie in weiten Teilen der Gesellschaft, der Nachkriegsgesellschaft, auch der wilhelminischen Gesellschaft, Teil des menschlichen, der Erziehung war, dass das einfach, eigentlich war da die Psychose der Normalfall, sage ich mal.
Du meinst die Neurose.
Oder die Neurose, ich würde sagen teilweise tatsächlich auch die Psychose, aber die Neurose auf jeden Fall. Vielleicht mehr als heutzutage, weiß ich nicht.
Ja, und das diese Auflösung in dem Fußballspiel, das finde ich auch so schön, weil es ist ja nicht so, dass er kein religiöser Mensch deswegen ist. Also Fußball ist seine Religion. Es gibt offensichtlich ja diese ganz ikonisch gewordene Fußballübertragung dieses Spiels aus Bern 1954.
Ja, mit diesem Tor.
Und der ruft wohl auch immer zu einem, du Fußballgott, du Fußballgott. Laufen. Das schafft er einfach auch sehr gut, dann da diesem Jungen so einen Ausblick zu zeigen auf einen Gott, der Spaß macht, der mit Euphorie zu tun hat und mit Lebendigkeit und Kraft und der sozusagen nicht nur dieser böse, testamentarische Gott ist, der von seinem besten Jünger auch noch verlangt, seinen Sohn zu opfern, sozusagen.
Ja.
Und das wird also sehr genau beschrieben, auch zum Beispiel dieses, das war mir nicht so klar, oder was F. Cedelius Gott im Alten Testament vorwirft, ist nicht nur, dass er Abraham zwingt, seinen Sohn zu opfern, sondern auch, dass er ihn zwingt, ihn zu belügen. Weil Abraham belügt diesen Sohn nämlich immer und sagt, nee, ich will, komm mal mit und so und sagt ihm nicht, was er so. Und das ist ja auch ein Gebot.
Ja.
Und das ist natürlich, da hat er recht, also ist ja eigentlich theologisch gar nicht aufzulösen. Wie kann man denn Sohn Gott gut finden, der erstmal Regeln aufstellt und dann von ihr müsst aber beweisen, dass ihr meine eigenen Regeln brechen könnt. Und dann habt ihr aber die Regeln gebrochen und ja.
Also, es läuft immer auf dieses absolute Gehorsam raus. Und das scheint mir dann doch immer sehr menschengemacht zu sein.
Ja, das scheint mir auch so zu sein. Hoffentlich, ja. Gut, eingeschränkte Leseempfehlung, würde ich sagen. Für
Aber man,
Cedelius, der Sommer.
100 Seiten kriegt man ja schnell durch,
ja,
wenn man nur mal reinschauen will, irgendwie, um sich ein Bild zu machen. Also das würde ich vielleicht schon mal machen.
Das hat man rasch gelesen, aber es ist zwischendurch, ich fand es zwischendurch auch ein bisschen schwer. Also das ist eben, das ist ja auch schwer. Also er zeigt eben das Leiden dieses 10- oder 11-jährigen Jungen.
Klar.
So, wir hätten jetzt noch ein Buch, das wir nicht gelesen haben. Ich weiß nicht, wollen wir das noch machen?
Wenn es nicht so lang dauert.
Wir können es ja kurz machen. Und zwar, ich würde gerne mit dir sprechen über ein Buch, über das jetzt viel gesprochen wurde, nämlich das neue Buch von Telkamp. Der Schlaf in den Uhren.
Da habe ich jetzt gar nichts von mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass...
Also dann kann man über einen Aspekt reden. Über
was ich habe nur mitgekriegt, dass er so eine Art Persona non grata deswegen geworden ist.
Das deswegen nicht,
oder
auch vorher
schon. Er war vorher schon, genau. Also, aber dass er auch so ein...
Also Telkamp ist ja aus Dresden und da gibt es jetzt auch dazu passend so einen Dokumentarfilm über ihn und über Dresden, wo auch andere auftauchen. Und der ist so in diesem, auf dem Elbkahn abgedriftet, nach rechts in so eine Ecke. Es gibt ja viele Konservative, mit denen wir auch noch ein Bier trinken gehen würden, aber so eine Ecke, wo man nicht ist, nämlich der hat sich über die Flüchtlingspolitik und Angela Merkel und diese ganze, das ist in der AfD-Ecke, offenbar gelandet, so jedenfalls sozusagen.
Und zwar nicht als literarisches Ich, sondern als Person.
Telkamp hat ja der Turm geschrieben.
Genau.
Das ist, glaube ich, schon jetzt bald 20 Jahre her.
Genau, das ist ja eher so eine Abrechnung mit
Da ging es um die DDR.
Der DDR.
Genau. Und jetzt hat er, das ist sein nächstes Buch, zwischendurch hat er Essays und mal einen Artikel und so geschrieben.
Ach so, der hat kein Buch zwischendurch
veröffentlicht. Ich will jetzt nicht belügen, vielleicht das stimmt nicht ganz, weil ich glaube, er hat so ein politisches Buch dann auch, das ist auch, was man ihm auch vorwirft, er hat nämlich in irgendeinem rechten Verlag,
War Antaios, das nicht eben Antaios, genau, ja, das, genau, genau also, da klingt bei mir auch noch irgendwas,
Genau, und deswegen ist dieses Buch jetzt böse und wurde auch ganz schlecht besprochen. Es ist ein 900-Seiten-Wälzer. Es ist irgendwie eine Mischung aus Science-Fiction und, also natürlich, es wird ein Staat beschrieben, der sich vielleicht so aus dem Merkel-Staat, so eine Art Merkel-Staat, DDR in der Zukunft, so eine dystopische Vorstellung, das ist also ein Erzählstrang. Also, erstmal habe ich gedacht, total uninteressant und alle haben halt auch gesagt, völlig unlesbar, viel zu lang, da passt alles nichts zusammen und so. Ich habe es dann, weil ich es wirklich wissen wollte, weil ich immer gleichzeitig auf Amazon das Ranking beobachtet habe und der war ganz vorne, ganz lange.
Ist das nicht auch wieder diese Neugier irgendwie, dass man wissen will, wie sich da jemand demontiert vielleicht?
Eine Neugier, die ich teile, also auf das Buch auch. Ich will doch dann... das ist ähnlich wie bei Monika Maron, die ja auch
spielt. Muss ich dran denken.
Ja, es gibt, bei Monika Maron würde ich immer sagen, es gibt Leute, die einfach persönlich sich total desavouiert haben, aber trotzdem gut schreiben. Und das ist bei ihm offenbar auch so. Ich habe jedenfalls die ersten Seiten von dem Buch gelesen und dann habe ich es weggelegt, weil es mir zu viel war. Aber nicht wegen diesem rechten Kram, sondern weil wir 900 Seiten in so einer Art Hohlwelt ich einfach nicht erleben wollte. Aber die ersten paar Seiten, die ich gelesen habe, da muss ich schon sagen, das ist ein ästhetischer Genuss. Also der kann das. Der kann schreiben, der kann den Ton finden und halten und so.
Aber ich glaube, im literarischen Quartett, da bin ich neulich beim Seppen drüber gefallen. Da ging es, glaube ich, gerade darum. Und da wurde, glaube ich, auch sein Schreibstil stark kritisiert. Dass irgendjemand meinte, das findet man am Anfang vielleicht noch ganz lustig. Das muss aber dann irgendwann auch mal aufhören.
Ja, okay.
Oder was anderes kommen irgendwie. Aber wenn das 900 Seiten immer so weitergeht, da wird man wahnsinnig.
Es muss also auch lange, das wurde immer wieder verschoben, dieses rausgeben, weil der Verlag immer wohl noch versucht hat, was zu verbessern.
Ja. Bei welchem Verlag ist er jetzt denn rausgekommen?
Ich glaube, Bei Surkamp.
Ja.
Die lassen sich nicht in das Geschäft lassen.
Die lassen sich nicht entmutigen.
Naja, das ist doch klar. Das Buch kostet 42 Euro und ist ein Bestseller. So, und wenn man sich dann diese Leserkommentare im Internet anguckt, da gibt es ganz viele positive dabei. Und da habe ich dann irgendwie schon gedacht, das kann ja nicht alles Trolls sein. Also das gibt also die Kritik ist sich einig, das ist ein mieses Buch. Ja. Mhm. Aber es gibt eben Leser, die haben das ganz gelesen und die fanden das toll. Das ist doch irre. Die kaufen es nicht nur, sondern lesen es auch. Ja. Das ist doch
was. Ja, das. Naja, gut, das weiß man natürlich nicht. Naja, jetzt
stehen wir vielleicht nicht drüber reden, weil wir es nicht gelesen haben.
Ja. Ja, wir können es nicht drüber reden, aber es kann natürlich auch sein, dass da 20 Kommentare stehen irgendwie und da es tatsächlich auch 20 Leute gibt, die es gibt ja kaum Leute, die 900 Seiten lesen.
Ach so.
So. Ja. Und dann, die das dann auch nur gut finden, gibt es wahrscheinlich noch weniger irgendwie und die haben aber alle was dahin geschrieben.
Das könnte sein.
Also das ist ja nicht repräsentativ.
Ja gut, aber ich meine, wie viel Leserkommentare schreibe ich? Weiß ich nicht, habe ich in meinem Lesen vielleicht 2 oder 3 und wie viele Bücher habe ich gelesen insofern?
Genau, eben, ich nie irgendwie, aber das kann natürlich auch.
Also die meisten Leute, glaube ich, schreiben keine Leserkommentare.
Ja, aber ich glaube gerade, weißt du, wenn du zu so einer, sag ich mal, aus so einer eher rechten Ecke kommst, ja, irgendwie das Gefühl hast, du kämpfst für was, für das zukünftige Deutschland für und so und du unterstützt dann deine Autoren und die Ideologie, die da verbreitet wird.
Das ist
so
eine rechte Ecke, ich glaube, die haben gar keine positive Utopie von einem neuen Deutschland, sondern da geht es vor allen Dingen um das Anprangern des Jetzigen, also diese Medien.
Ja, diese Unzufriedenheit, das ist ja immer diese Unzufriedenheit. Ja,
diese furchtbare, dieser Groll über diese Gegenwart und diese Unzufriedenheit mit dem, was da ist und dieser feste Glaube, dass man immer benachteiligt wird.
Ja. Genau. Aber ich glaube, wie gesagt.
Und das hat Telkamp wohl auch in seinen öffentlichen Äußerungen, da können sich viele mit identifizieren, der weist dir nach, dass er immer benachteiligt wird. Dabei gibt es kaum einen Autor, der, wenn er mal ein Buch schreibt, alle 20 Jahre, also weniger erwähnt wird.
Ja, aber dann finden sie es nicht gut.
Ja, dann finden sie es nicht gut, genau.
Genau.
Ja.
Und das ist doch ideologisch gesteuert, ganz klar.
Es führt jedenfalls nicht dazu, dass es schlechter verkauft wird. Also ich finde, er kann da ganz zufrieden sein.
Ja. Naja, allein deswegen, weil alle, die der Turm gelesen haben, uns gut gefunden haben. Man greift ja in der Buchhandlung immer zu dem, was man schon kennt.
Ja, das habe ich, aber den Turm habe ich auch bei mir ewig lang. Das lag bei mir auch auf dem Klo und ich bin da nicht weitergekommen.
Ja, wenn du immer nur liest, wenn du auf dem Klo bist, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit du da am Tag zubringst.
Ja. Es hat nicht geholfen. Es hat nicht geholfen. Also es war auch schon ein schweres Buch, aber da gibt es natürlich auch Fans wie bei Herr der Ringe oder so, die das einfach.
Ich gucke mir immer nur die Verfilmung an.
Genau, die habe ich mir auch angesehen und die fand ich, ja, die war die Fallhöhe nicht so
war
groß.
Nicht so,
war nicht so eine Geschichte aus der DDR. Was, das ist nicht, was man nicht schon gehört hätte.
Ja.
Aber das war eben da schon auch diese Opferperspektive, weil der Turm spielt ja in so einem Restbürgertum in der DDR. Ja. Da in Dresden, die haben sich da zurückgezogen in dieses Viertel Weißer Hirsch, wie das heißt. Und werden von dieser DDR immer bedrängt, ihre Bürgerlichkeit und diese ganze Bildung und so aufzugeben, sind Opfer. Ja, und das hat er jetzt quasi in so eine Art Science Fiction übertragen. Genau diese Erzählposition.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich ist es richtig so. Und ich fand es eben gar nicht so, das ist, hat auch was irgendwie, dieser Jammerton. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich über 900 Seiten. Das ist nichts.
Bisschen schwierig.
Ja. Gut, ein Buch, was ich nicht gelesen habe und
was wir auch nicht empfehlen.
Kann man nicht empfehlen. Ich frage mich halt, ob ich es noch mal lesen soll irgendwann.
Also weißt du, ich würde immer gerne mal reingucken.
Ja,
also,
das kannst du doch machen.
Ja, diese Leseprobe. Ich lege meine Leseproben runter.
Mir war es auch ganz wichtig, mir das nicht zu kaufen. Deswegen habe ich es mir ausgeliehen in der Bibliothek.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich lese dir ja immer digital nach wie vor und da kannst du ja immer so 30 Seiten hier runterladen und mal so einen Eindruck kriegen zumindest. Ja. So. Geht auch. Muss man im Herrn Telkamp keine 40 Euro in Rachen schmeißen.
Gut.
Ja.
Das wär's, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Schön. Gut. Dann.
1,5 Stunden geredet.
Ja, das kam mir auch so vor.
Gehen wir nochmal die Bücher durch.
Gehen wir noch, stimmt, das muss man ja auch noch
Hendrik machen. Bolls Nullerjahre ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das hat uns gut gefallen.
Ja.
Dann von.
Vernon Subotex von Virginie Despont. Ist erschienen bei Gesichtserkennung, hallo. Moment, jetzt muss ich erstmal ein Kindle hier aufrufen. Das ist ja immer so ein bisschen umständlich zugegebenermaßen. Hier ist erschienen bei Kiwi auch.
Genau. Genau, bei Rowohlt hast ist dann Friedrich Christian. Wolltest du das Buch empfehlen von der?
Kann man schon machen.
Genau.
Kann man schon machen.
FC Delius, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde. Bei Rowohlt erschienen. Kann, würde ich auch empfehlen, ist ein interessantes Buch von ihm, sagt viel über ihn selbst. Hinten drauf steht Delius schönstes, poetischstes Buch über den Tag, an dem wir alle Weltmeister wurden. Gesagt hat das Elge Heidenreich. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ob es das Schönste und Poetischste, das finde ich ein bisschen. Das würde ja heißen, dass die anderen nicht so schön sind. Und das würde ich, das glaube ich, die anderen
ja,
sind auch schön.
Ja, Superlativen sind ja immer so ein bisschen, noch. Sind ja immer ein bisschen schwierig. Mhm. Genau. Und
Und von Uwe Telkamp, Der Schlaf in den Uhren, ich glaube, so heißt es.
Der Schlaf in den Uhren.
Der Schlaf in den Uhren.
Ach Gottchen, ja. Das
da sieht man immer die große Tick-Tack-Uhr.
Ja, ja, ja,
und,
ja.
Und den einschlafenden
Leser.
Leser. Ja. Gut, alles klar. Dann?
Dann bis zum nächsten
Mal.
Sicherlich erst nach den Sommerferien.
Ja, die haben ja schon begonnen, oder?
Nee.
Ach so, ich weiß das gar nicht.
Morgen ist Zeugnisausgabe, übermorgen
geht's los. Alles klar.
Genau, 4 Stunden warten am BR. Ja,
wo geht's hin?
Portugal.
Ah, schön.
Genau, aber fliegen ist, glaube ich, egal, wo man hinfliegt, wartet man gerade 4 Stunden am BR.
Na, wir fliegen ja immer antizyklisch, sodass wir, also außerhalb der Ferien, sodass es immer nicht so lang war, aber man wartet immer.
Ja, das mache ich bald
beim
auch.
Beim BER, ja. Bevor man dann sehr lange läuft, beim BER, sehr weit läuft. Also das ist sehr
stimmt,
weit.
Das stimmt, aber das ist ja in allen großen Flughäfen mittlerweile.
So, ja.
Amsterdam läuft man, glaube ich, am weitesten. Oder in Madrid, ich weiß nicht, irgendwo bin ich mal gefühlt eine Dreiviertelstunde gelatscht von einem Ende zum anderen.
In München kann man auch, aber da ist es vielleicht gar nicht so lang, es ist nur so öde.
Okay, also vielleicht können wir nach dem Urlaub noch mehr berichten, wo, wie lange man Lissabon läuft zum Beispiel.
Ja, ich habe jetzt, seit wir vom BER fliegen, also finde ich das Taxi dahin zu teuer. So.
Nö, ich fahre auch immer mit der S-Bahn. Das ist das Einzige, was ich mit Öffis mache, tatsächlich.
Genau. Und ich lasse mich jetzt,
habe ich das gerade gesagt?
Mit Öffis, ja. Und ich lasse mich jetzt immer mit einem guten Freund, der fährt uns immer dahin.
Das ist super nett.
Das ist toll, ne?
Ja, das ist meine Katzensitterin hat uns letztes Mal auch mitten in der Nacht dahin gefahren.
Und dann hat man, genau, das finde ich super.
Dann hat man das Gefühl schon, dass man die Strecke eigentlich gar nicht gereist ist, sondern hat man sich noch gut unterhalten mit Freunden.
Genau. Und man spart wirklich 60 oder 70 Euro, das ist wahnsinnig teuer.
Ja.
Und dann kann er auch den Wagen haben für die Zeit.
Ja.
Und dann holt er uns immer wieder ab. Und da ist eben das, wenn du beim BER reinfährst, hast du 10 Minuten Zeit, wenn du da reinfährst, dann auszusteigen oder einzusteigen.
Ja.
Und dann wird es gleich sehr teuer. Du bist gleich bei 12 Euro.
Ja.
Und das ist ganz interessant. Beim Reinfahren ist es kein Ding. Und aussteigen so.
Aber beim Rausfahren wartet man natürlich auf die Leute,
beim
die
Abholen
kommen.
Muss man, abholen. Das haben wir jetzt aber gut geschafft, dass wir sozusagen mit einer engen SMS-Botschaft, wir sind gelandet, wir rollen noch, wir warten aufs Gepäck.
Ist ja heutzutage kein Problem mehr.
Genau. Irgendwann ist er richtig losgefahren und dann standen wir genau da und sind in 10 Minuten wieder raus gewesen.
Toll, das sind so die Erfolgserlebnisse in der modernen Gesellschaft.
Ja, aber ich finde das auch total kleinlich. Warum kann man dann da nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde geben?
Weil die damit wahnsinnig viel Kohle machen, ganz einfach.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dann guten Customer Experience zu erzeugen. Es geht ja darum, so viel Geld wie möglich rauszuhauen.
Ja.
Na, sind wir mal ehrlich.
Es trifft aber die Familien zum Beispiel, für die halt dann Zugfahren nicht so angenehm ist. Na gut.
Ja.
Das ändert sich ja alles vielleicht.
Bestimmt.
Also dann, gute Reise.
Gute Reise.